10, Flutlichtgefühle. Wir sind am Start. Einen wunderschönen guten Abend. Erstmal guten Abend, Jesko.
Guten Abend.
Schön, dass ich hier bin.
Ja.
Und dann haben wir heute einen, ihr habt es vorher noch nicht mitbekommen, aber einen kleinen Überraschungsgast. So klein ist er gar nicht. Das ist eigentlich ziemlich groß sogar.
1,91? Stimmt das?
92 sogar.
1,92.
1,92. Und mit 1,92 herzlich willkommen, Tiger Lobinger.
Hi, guten Abend, grüß euch.
Sebastian, wie groß bist du denn eigentlich?
1,93.
Ja.
Muss ich jetzt sagen. Ja, kein Witz. Ja.
Ehrlich?
Wie groß bist du
denn? Ich bin 1,96, ey. Lass uns mal zu dritt weggehen, das wird ja ein Spaß.
Bin ich der Kleinste? Freue ich mich auch mal, der Kleinste zu sein.
Ja, ich wollte gerade sagen, also sonst, ich habe es ein, zwei Mal schon am Platz gesehen, stichst schon heraus mit der Größe, ne?
Ja, schon meistens gehöre ich zu den Größeren.
Ja. Cool, wir machen es so, sonst stellen wir die Gäste vor in den letzten Folgen. Drehen wir das doch heute mal um. Challengen wir dich direkt mal.
Pass auf, stell du dich auch gerne kurz vor. Tiger, bevor du irgendwas sagst, sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch zum Sieg am kommenden Wochenende. Jeder Gast, den wir hatten, hat am Wochenende danach, beziehungsweise das Spiel danach gewonnen.
Ist wirklich
okay. Jeder. Jeder okay, Einzelne. Gut. Ja, deswegen sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch und jetzt stell dich gerne vor.
Also dann nehme ich das hoffentlich dankend an und kann das fortsetzen.
Leute, platziert eure Wetten, ich sag's euch.
Nee, also ich bin Tiger Lobinger oder Lex Tiger Lobinger, aktuell Fußballspieler von Viktoria Köln, bin in Bonn geboren und bin 26 Jahre alt und freue mich jetzt Teil dieses Podcasts zu sein.
Ja. Herzlich willkommen, ey. Richtig, richtig
danke,
schön.
Wir freuen uns, dass du da bist.
Ja, richtig schön, dass du da bist. Bevor wir gleich zu den spannenden Themen kommen, ganz kurz vorweg für alle, die zuhören. Ich will das gar nicht, also das soll nicht irgendwie in eine falsche Richtung klingen, aber dein Nachname ist auf jeden Fall sehr bekannt.
Korrekt.
Durch deinen Papa, Family. Da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Aber lasst uns reinstarten, wie wir immer reinstarten. Wir sind alle unvorbereitet. Hast du am Wochenende Bundesliga geschaut?
Ich habe so gut es geht zwischen Flieger und Busfahrt und eigenem Spiel, so gut es geht. Natürlich verfolgt man da die Spiele schon, aber ich bin dann auch vor und nach meinem Spiel ein bisschen froh, wenn ich jetzt nicht jeden Gedanken an Fußball verschwende. Deswegen habe ich hier und da mal so ein bisschen hingeguckt, aber jetzt alles haargenau verfolgt habe ich nicht.
Das interessiert mich direkt mal. Wie ist denn da der Querschnitt bei euch in der Kabine? Gibt's so die Typen, die sagen, geil, nach dem Fußballspielen gucke ich Fußball und morgen früh gucke ich dann noch die Zusammenfassung, ich gucke alles? Oder gibt's mehr die Typen, so wie du, die sagen, ja, wir haben jetzt gespielt, ich will jetzt erstmal nicht Fußball gucken, will jetzt nichts damit am Hut haben?
Ich glaube, bei uns ist nicht mal so 50-50. Ich glaube, so eher die älteren Jungs, die sind so, die schauen schon sehr viel Fußball.
Ja.
Dann sage ich mal die jüngere Generation.
Bis wann geht denn jung?
Ich würde sagen, jung geht so bis 24 ist man jung.
Okay.
Ja. Dann fängt man an, langsam älterer Spieler zu werden. Und wir haben eigentlich eine recht junge Truppe. Deswegen haben wir schon der Großteil, sage ich mal, der nicht so fußballverrückt ist, sondern der dann auch mal, sage ich mal, eher auf TikTok oder Instagram unterwegs ist und nicht auf Sky the Zone oder sonst wo. Aber klar, im Bus läuft es halt am Monitor nebenbei deswegen wird da schon hingeguckt.
Macht ihr alle Strecken, fahrt ihr mit dem Bus?
Eigentlich ja, jetzt Cottbus sind wir hingeflogen und dann zurück mit dem Bus gefahren und sonst sind wir noch nach München hin und zurück geflogen, weil es in der englischen Woche war.
Stimmt, ja.
Boah, ich bin mal mit dem Auto von Gelsenkirchen nach Cottbus gefahren und wieder zurück am gleichen Tag. Das ist schon...
Das ist Strecke.
Wir haben auch mal Rostock hin und zurück gemacht, das ist noch mehr Strecke. Aber das ist echt ein Weg.
Ja,
das ist eine ordentliche Strecke. Aber erzähl doch mal ganz kurz von eurem Spiel. Ihr habt glorreich, durftet ihr auch verlieren gegen Cottbus? Habt ihr das Nachsehen gehabt? 3-2, genau. Ne?
Korrekt. Also, wenn du zum Tabellenführer fährst und dann zwei Elfmeter plus rote Karten gegen dich bekommst, dann klingt ein 3-2 eigentlich noch okay. Aber aufgrund des Spielverlaufs, wenn du nur zweimal führst, dann ist schon schade, wenn du da mit null Punkten nach Hause fährst. Da wäre mit Sicherheit mehr drin gewesen. Aber trotzdem hat die Mannschaft, glaube ich, ein sehr gutes Spiel gemacht, woraus wir viel mitnehmen können. Jetzt für die zwei nächsten sehr wichtigen Spiele gegen Ulm und Aachen. Damit kann man dann nochmal einen Sprung in der Tabelle machen von unten raus. Das ist dann schon nochmal, glaube ich, sehr wichtig. Und da müssen wir jetzt die Positivität einfach mitnehmen. Das, was geklappt hat, nehmen wir mit. Und das, was nicht geklappt hat, lassen wir in Cottbus.
Was geklappt hat, ist, du hast vor allem getroffen.
Genau. Ja, das kann ich sehr gerne mitnehmen.
Beschreib mal immer dein Tor. Ich hab's nicht gesehen.
Elfmeter.
Wie war's?
Elfmeter.
Einfache Beschreibung.
Sehr langweilig.
Bist du rechts oder Linksfuß eigentlich?
Ich bin Rechtsfuß und ja. Gewartet. Torwart ist nach von mir aus rechts gesprungen und ich in die andere Ecke geschossen. Genau.
Ja. Stark. Haben wir schon mal über Tiger hier im Podcast gesprochen?
Nein. Das wüsste
ich. Dann habe ich das wirklich mit Jonas gesprochen. Ich habe dich nämlich einmal, da war es noch zu Fortuna-Zeiten, Fortuna 2 gegen, lass mich nicht lügen, es müsste Schalke gewesen sein bei euch in Düsseldorf.
Mhm.
Ich glaube, du hast doppelt getroffen in dem Spiel.
Dann kann ich mich an das Spiel erinnern, glaube ich.
Ja, ich habe lange mit...
War Mika noch bei Schalke?
Deswegen war ich da. Genau, und habe das Spiel mit seinen Kollegen geguckt und ich weiß gar nicht, ob Schaubi auch dabei war, Vincent, ihr kennt dich ja auch, ne?
Ja.
Da habe ich dich zum ersten Mal spielen sehen, da habe ich gedacht, ui, das sieht gar nicht so schlecht aus, ey. Und zack, irgendwie hat es dann funktioniert, ne, mit viel Arbeit und viel Leistung.
Das stimmt, ja. Es hat dann noch ein bisschen was gedauert, aber ja das war so, da war ich gerade auf dem richtigen Weg, sage ich mal.
Geil. Kommen wir gleich noch intensiver zu. Jesko, erzähl doch mal. Wo warst du am Wochenende?
Boah, Freitag war ich auf Schalke. Privat, völlig privat. Also es ist ganz ungewohnt für mich, privat ins Stadion zu gehen, habe ich gemerkt. Der Einzige, der unter 2 Promille hatte, glaube ich. Im ganzen Stadion.
Schwach.
Am Samstag war ich nirgends, da habe ich zu Hause geguckt. Und gestern war ich in Bielefeld, also am Sonntag. Gestern ist im Podcast immer ein relativer Begriff. Also am Sonntag war ich beim Westfalen-Derby Bielefeld gegen Münster, wo ich auch erst im Vorfeld lernen musste, was das für eine Riesenrivalität ist. Also das ist wirklich, das ist Schalke gegen Dortmund in Westfalen, so ungefähr. Die mochten sich früher gar nicht, aber die haben das letzte Mal vor genau 45 Jahren, kann ich sagen, nämlich 1980, haben die das letzte Mal in der zweiten Liga gegeneinander gespielt. Jetzt in der dritten Liga haben sie schon gespielt, aber in der zweiten Liga haben sie das letzte Mal 1980 gespielt. Und der letzte Sieg von Preußen Münster in Bielefeld war 60 Jahre her. 60, so. Jetzt seht ihr, ich habe meine Hausaufgaben gemacht vor dem Spiel. Alles drauf getan. Wollte ich alles gut erzählen, hatte ich aber keine Zeit für, wie immer im Fernsehen, sondern ich durfte nur 3 Sätze sagen, so ungefähr. Aber Vorbereitung ist ja bekanntermaßen alles. Aber es war richtig, mir hat das total Spaß gemacht. Ich bin total gerne in Bielefeld, wenn ich da bin. Hinfahren kann übel nervig sein, weil das Stadion ist ja mitten in der Stadt. Diese Alm ist ja mitten in der Stadt. Wirklich, da wenn du da aus dem Fenster im Stadion guckst, dann guckst du auf den Garten von den Nachbarn. Das ist wirklich witzig. Und eine Schule ist da auch nebenan. Prost. Das heißt, du musst echt früh da sein und ich war wirklich sehr früh da, weil da gibt es eigentlich nur eine Straße, die da hinführt und das ist so eine ganz stinknormale Stadtstraße, wo es 5 Ampeln gibt und wenn da voll ist, dann ist Ende, dann kommst du da auch nicht mehr hin. Deswegen war ich früh da und dann habe ich mich danach noch gemütlich in den PK-Raum gesetzt, weil du kommst auch nicht mehr raus, wenn direkt nach dem Spiel. Aber dann hat es tatsächlich einigermaßen geklappt. Und das Spiel hat Spaß gemacht. Das war mega. Also es war kein gutes Fußballspiel, wenn man nur aufs Fußballspielen kommt, aber ultra intensiv. Also die haben sich echt gegeben. Die haben sich, in der ersten Hälfte haben die sich richtig gegeben. Da gab es, glaube ich, schon 5 gelbe Karten. 4 für Münster, 1 für Bielefeld. Also da war klar, wo es hinging. Und klarer Elfmeter für Bielefeld. Dann ein ganz unglückliches Gegentor. Das war ein Pass. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Es war ein Pass zurück aus dem Mittelfeld und der ging halt nicht, der hatte keinen klaren Adressaten. Der ging halt in die Schnittstelle. Also es war ein perfekter Schnittstellenpass und keiner der Innenverteidiger wusste, gehe ich jetzt dran, gehe ich nicht dran. Torwart war zu weit weg, Kersten kam da nicht dran, der konnte nicht dran gehen.
Nimm du, ich bin sicher.
Und ja, ganz genau. Und dann, dann kam Batista Meier, hat sich den geschnappt und reingemacht. Und dann kriegst du halt noch ein Eigentor in der Schlussphase. Und dann war die Trauer groß in Bielefeld. Ich habe vor beiden Mannschaften riesen Respekt in der zweiten Liga. Weil, also Bielefeld hat halt Möglichkeiten, aber ist ja gerade erst aufgestiegen. Und Münster hat sich ja dann noch recht spektakulär gehalten im vergangenen Jahr. Und gerade für so einen Verein wie Münster ist das eine Riesenleistung, sich in dieser zweiten Liga zu halten. Das ist schon echt gut.
Voll. Und irgendwie ein kleiner, sympathischer Verein.
Ja.
Ja. Stimmung war gut.
Ja, Stimmung war gut. Was ich gar nicht mag, also ich habe ehrlich gesagt nichts gegen Pyrotechnik, wenn sie dann im Block bleibt. Und
ist doch so, kein Verbrechen. Ne?
Ist doch kein Verbrechen. Aber wenn du dann anfängst, wirklich so Fackeln abzuschießen, wo dann die Leuchtkugeln auf dem Rasen fallen, das ist für mich absolutes No-Go, weil das siehst du als Spieler auch nicht. Dann schießen die da an deinem Rücken plötzlich so ein Ding ab und du stehst da und nachher fällt das auf dich drauf. Selbst wenn es dann in dem Moment nicht mehr brennt, aber noch irgendwie glühend darunter fällt, ich kann das auch nicht nachvollziehen, wie einer im Block steht und sagt, geil, das ist jetzt eine richtig gute Idee, das feuere ich jetzt Richtung Rasen, vielleicht treffe ich ja damit ein. Das verstehe ich einfach nicht.
Das ist verstehe ich. Gut, wenn du es nicht nachvollziehen kannst oder wir... Ja. Alle bestenfalls nicht, weil sonst würden wir vielleicht auch da stehen.
Oder auch wenn da einer zur Ecke läuft und der wird mit sonst was beworfen. Also wieso, ich komme da auch nicht bei den Leuten ins Büro und bewerf die einfach aus der Ecke immer mit irgendwas auf der Arbeit. Das wäre, glaube ich mal, wäre ein cooles Fernsehformat.
Kann ja mal probieren, oder?
Wenn man sich so einen raussucht, der da im Stadion irgendwie mit seinem Bier steht und dann anfängt irgendwelche Sachen, dann wäre so lustig, wenn das irgendwie so ein Versicherungsvertreter ist und der sitzt in seinem Büro und hat dann gerade Kundschaft und du stehst einfach in der Ecke, hast so ein Bier und beschmeißt den mit irgendwas.
Ein Bananenschein.
Also manchmal verstehe ich nicht, warum für viele so das Stadion so ein rechtsfreier Raum ist und auch ein respektfreier Raum oft. Das erschließt sich mir nicht. Ich weiß, viele Fans sehen das völlig anders und das muss sein und so, aber ich mag Rivalität und ich finde, die kann man auch intensiv ausleben, aber ich laufe doch nicht durch die Landschaft und beschimpfe Leute, die mir nicht passen oder bewerfe die mit irgendwas. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Ja. Das Wort zum Montag.
Ja, voll der Fan-Rant jetzt hier, es tut mir leid. Aber,
nein,
aber
Fans, das musste, ihr seid die Größten.
Ich werde ja auch beschimpft, tatsächlich als Sky-Reporter. Ich hatte mal ein Auto, das Sky gebrandet war. Und wenn ich dann irgendwo rausfahren musste, und dann muss man ja am Stadion halt oft auch durch Fans einfach irgendwie fahren, vorsichtig, und die haben dann verloren, ja, dann war ich, die haben mein Auto bespuckt und beworfen und draufgehauen, das war, also.
Da bist du ja auch schuld dann an der Niederlage.
Ja, ja. Sky ist grundsätzlich, oder das Fernsehen ist dann grundsätzlich immer schuld.
Ja. Aber ich kann dir sagen, nächste Woche kriegst du Blumensträuße von ganz vielen Viktoria Köln-Fans.
Ja.
Ja, genau. Bei einem Sieg definitiv.
Genau, ja.
So. Ja.
Viktoria Köln. Dann können wir über deinen Lieblingsspieler gleich sprechen, Sebastian.
Über meinen, ja.
Ja.
Komm.
Jetzt schon? Oder wann machen wir den Quiz? Oder müssen wir noch wir müssen noch Fußballwochenende erst abhaken.
Ja, ich wollte gerade sagen, lass uns mal ganz kurz Bundesliga schauen, ne?
Ja.
Ja, was gab's denn? Bayern Pauli gab's.
Bayern Pauli. Boah, das habe ich gesehen. Und da habe ich tatsächlich. Wie war die Quote? Sebastian, du bist da ja Experte.
Fuck, ich habe diesmal nicht geguckt.
Ich habe tatsächlich mal gezuckt.
Ich habe das Spiel habe ich tatsächlich ein bisschen geschaut, also gerade Schlussphase, weil ich Luis Diaz bei Kickbase hatte und sehr sauer war bis zur Schlussphase. Ich hatte aber auch Sacha Boué, das hat wehgetan. Genau, aber dann hat Diaz ja zum Glück hinten raus dann noch getroffen. Das hat mich positiv gestimmt. Ja, aber war spannend. Also, Pauli hat da gut gegengehalten.
Voll.
Hätte ich nicht mit gerechnet. Das war eine Überraschung. So.
Das ist halt der perfekte Matchplan, ne, für so eine Mannschaft, wenn du es dann wirklich mit deinem ersten Angriff schaffst, das Ding da irgendwie reinzulügen.
Genau.
Und dann die bekämpfen kannst. Ne?
Das hat unter der Woche ein anderer bekannter Podcaster. Parallel-Podcast hat das auch noch gesagt, ja, die Bayern, die kriegst du vielleicht irgendwann mal, also der glaubt nicht, dass die ungeschlagen durch die Saison gehen, die kriegst du irgendwann mal, wenn du, dann liegen die 1-2 zurück und dann haben die mal so 2-3 Pfostenschüsse und das läuft nicht. Und dann gucke ich das Spiel und da geht einer nach dem anderen gegen den Pfosten. Willst du mich verarschen?
Na, das stimmt.
Ja, das war wild, das tat mir auch leid für Pauli. Ehrlich, weil wenn du da, du guckst ja auch als Spieler, also Tiger, du kannst das vielleicht bestätigen, du guckst ja als Spieler dann auch ab der 80. die ganze Zeit nur noch auf die Uhr und denkst so, boah,
Ja.
nur noch 10 Minuten, ey, das packen wir, ey. Dann sind 86. ey, jetzt sind es nur noch 4 Minuten mit Nachspielzeit, ey, das packen wir. Und dann kommt da so eine Flanke, das kannst du natürlich auch besser verteidigen, muss man ehrlich sein, aber also die Flanke musst du verteidigen, den Kopfball kannst du nicht mehr verteidigen, glaube ich, aber die Flanke musst du verteidigen.
Das ist halt dann die Größe von so einem Club. Du hoffst und zitterst dir um jede Minute, aber weißt halt auch, boah, die brauchen halt wirklich nur ja, 10 Sekunden und dann kann es scheppern hinten. Deswegen.
Du hast es im Gesicht vom Pauli Torwart gesehen. Der war nicht abgefuckt, der hat einfach gegrinst. Der wusste das. Der wusste, dass das hier auf Messerschneide läuft und patsch war das Ding drin. Ja, dann waren es
Und
hinten raus noch 3 Stück. Patsch, patsch, patsch. 3 Backpfeifen. Und dann lagen die da.
das stimmt. Wie ein weiser Mann sagte.
Wir sind fast eine Generation, das ist schön, dass ich dich damit abholen kann. Jesko hat nur Fragezeichen im
Ich guck wie
Gesicht.
Auto, ja.
Ich schick dir das Video im Nachgang.
Okay.
Stichwort Manuelsen. Alte Ruhrpott-Legende. Was haben wir noch? Du warst nicht in Leverkusen dann auch, ne?
Nee, ich
Hast
war
du
nicht
das
in
Spiel irgendwie
Leverkusen, das Spiel habe ich
angeschaut?
gesehen. Ja,
Ja.
tatsächlich. Das war ein auch ein super intensives Spiel. Und zeigt dann wieder, dass du keinen Ballbesitz brauchst, um ein gutes Spiel zu machen. Also ich glaube, Dortmund hatte 37% Ballbesitz gegen Leverkusen, aber die hatten halt guten Ballbesitz, ne? Und Leverkusen hatte viel Ballbesitz, aber halt hat nicht so richtig viel daran draus zaubern können, weil die Dortmunder auch wieder super diszipliniert immer verschoben haben, dann immer die Leverkusener versuchen es ja dann am Strafraum in die Halbräume zu kommen, ne? Also rechts oder links, da dann Überzahl zu schaffen, das haben die Dortmunder halt meistens verhindern können. Ein, zweimal haben sie es nicht geschafft. Da kam dann der Schienenspieler ein bisschen zu spät zurück. Aber sie haben da meistens diese Überzahl ausgeglichen und dann sind die einfach nicht durchgekommen, die Leverkusener. Und dann hast du diese Aktion und das war, also wenn du Lehrbuch, Flanke, Kopfballtor sehen willst, dann kannst du dir das 2-1 von Dortmund angucken. Also Flanke perfekt von Silva und der Laufweg von Adeyemi auch wirklich einfach, das war perfekte Timing. So, das passte einfach exakt ineinander. Das war wirklich sehr gut.
Ja, am Ende hat es gereicht, ne?
Ja.
2-2-1.
Tiger,
Aber
wie gehst du denn vom Feld, wenn der Trainer dich auswechselt?
im besten Fall nicht so wie Girassi, würde ich ja mal
Ja.
jetzt sagen, ne? Aber auf der anderen Seite gab es das bestimmt auch schon mal, dass ich so runtergegangen bin. Ich verstehe das aus Spielersicht, also gerade als Stürmer will man natürlich das Spielfeld ungern verlassen, wenn man kein Tor gemacht hat, weil als Stürmer möchte man der Mannschaft mit seinen Toren, mit seinen Aktionen helfen, am besten möglichst zu einem Sieg. Wenn man dann rauskommt und vielleicht ungünstiges Spiel hatte, weil man selber einfach nicht performt hat und hofft noch mit diesem einen Lucky Punch sich da irgendwie rauszuziehen, dann ist das manchmal schwer runterzugehen. Man weiß aber recht schnell auch, dass das irgendwo auch dann im Sinne schon das Beste für die Mannschaft ist, weil man will natürlich auch, dass die Mannschaft gewinnt. Man ist ja nicht so ein Sturkopf und sagt, pff, nee, mein Erfolg geht da drüber, sondern man will natürlich irgendwo schon das Beste für die Mannschaft und das ist dann halt an manchen Tagen einfach so, dass man neuen Schwung da vorne reinbringen muss. Deswegen kann das passieren. Danach geht man zum Trainer hin, zur Mannschaft hin und sagt, ey, das war nicht die feine Art, es tut mir leid, sollte nicht so sein und dann ist auch eigentlich wieder gut.
Ja, wenn
Hast du
das mal
interner für
passiert.
uns?
Nee, gar nicht. Ich habe da Niko Kovac heute auf der Pressekonferenz ziemlich deutlich drauf angesprochen, weil ich finde das halt, mal kann das passieren, weil Guirassy hat das jetzt so ein bisschen System. Es ist dauerhaft so, dass er da irgendwie dann zickig reagiert. War auch gegen Stuttgart schon so, da ist er auch ausgewechselt worden. Da hat er sich zusammengerissen, als er rausgegangen ist. Aber der Moment, wo seine Nummer aufleuchtete und klar war, er muss raus, da habe ich ihn wirklich beobachtet und das war eigentlich ähnlich. Also eigentlich gleiche Prozedere. Wirklich dieses, und dann schlurft er raus und mir gefällt das. Ich kann das teilweise total nachvollziehen. Also wirklich, ich kann das nachvollziehen. Auch in dem Moment, in dem Adrenalin und was du alles drin hast. Und Guirassy hatte jetzt auch gerade gegen Leverkusen eine dicke Chance vergeben, ne? Einen Kopfball, den er eigentlich machen muss. Ja. Ein hundertprozentiger. Dann vergibst du das, dann nimmt der Trainer dich raus. Das connectet natürlich dann auch sofort, so wo du denkst, oh, ich vergebe eine Chance, Trainer nimmt mich raus, ist dann auch irgendwie vielleicht gefühlt eine Bestrafung. Du kannst es nicht wieder gut machen.
Ja.
Ne, ich verstehe die Psychologie hinter der Reaktion, verstehe ich. Trotzdem darf das halt nicht zur Gewohnheit werden. Und seit dieser Turin-Nummer, wo sich Bensebaini und Guirassy da um den Elfmeter gebalgt haben, wie so zwei Kindergartenkinder, da ist irgendwas passiert mit dem. Also das spürt man. Man sieht das in der Quote. Ja, die Torquote ist in den Keller gegangen bei Guirassy. Und ich sehe das auch, und jetzt, das klingt jetzt komisch, beim Lamentieren, weil er lamentiert, außer wenn er ausgewechselt wird, gar nicht mehr. Der hat früher, hat der geschimpft mit jeder Entscheidung. Der war immer der Erste, der beim Schiri stand und beim Mitspieler und beim Gegenspieler. Und der hat gejammert und gemeckert und geflucht und korrigiert. Das macht er alles gar nicht mehr. Der ist total, also wenn man das mal beobachtet, ist der total, ich nenne es mal positiv zurückhaltend, was ich grundsätzlich viel besser finde. Ich mag diese Lamentiererei, gerade beim Schiedsrichter, überhaupt nicht. Vor allem bei jeder Scheiße. Vor allem, wenn du weißt, das war ein Foul oder du weißt, das war nichts und dann trotzdem da stehen und sich aufregen. Ups. Aber das macht er alles gar nicht mehr. Und da empfinde ich tatsächlich auch den Habitus plötzlich so total passiv von ihm. Mhm. Und das zeigt sich halt auch in den letzten Wochen und Monaten in der Leistung. Ja, also der spielt nicht gut. So, ganz einfach.
Mal auf die Elfmetersituation. Tiger, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ne? Aber das ist zum Beispiel was, ich kann das nicht nachvollziehen, weil in der Regel legst du in der Mannschaft fest, wer schießt die Elfmeter. Also bei uns hängt es vorm Spiel tatsächlich an der Tafel. XY schießt Elfmeter, Zuordnung bei den Ecken und so, da steht das alles dabei. Diese Diskussion dann auf dem Feld und dieses Patzige wie so im Kindergarten, ich weiß nicht, wie ist das bei euch?
Bei uns gibt es einen Elfmeterschützen.
Ja.
Und wenn der kann immer noch, also der hat das Recht zu sagen, ey, ich fühle mich nicht gut, ich möchte den abgeben. Und dann haben wir Schütze 2, 3. Und dann nimmt sich Schütze 2 den Ball, wenn er sich gut fühlt und sagt, okay, dann nehme ich den. Aber grundsätzlich haben wir einen Schützen, der schießt, solange der am Feld steht, gibt es keine andere Meinung.
Und das verstehe ich dann nicht bei, also so, wir sprechen von Dortmund, ne? Also gibt es da entweder gibt's keine klare Absprache oder der war so gefrustet, dass er gesagt hat, ey, ich brauche jetzt wieder ein Tor und hat sich halt einfach den Ball genommen, kann ich dann auch irgendwo verstehen, ne? Aber grundsätzlich gibt es eine Absprache, da würde ich als Trainer dann auch immer von außen sagen, Junge, hol mal Luft.
Ja, das stimmt.
Ja. Das stimmt. Ja. Und deswegen, also mir gefällt gerade die, also bisher diese Hinrunde, die ersten Spiele waren gut von Guirassy, da hat er auch getroffen, war er präsent, seit diesem Ding ist er war auch angeschlagen zwischendurch, fair enough, ne, das muss man auch sagen, er hat sich da auch teilweise durchgeschleppt, aber mir gefällt da viel nicht, was ich sehe von Guirassy, weil ich total schade finde, weil eigentlich ist es ein mega Stürmer, ne, den sie ja in Köln irgendwie auf die Außenbahn geprügelt haben, wo der sich gar nicht wohlfühlt, wo du auch siehst, dass der da gar nicht zu suchen hat. Und seitdem der ja Mittelstürmer spielt, ist das einfach ein Weltklasse-Mittelstürmer. Der ist ein Weltklasse-Mittelstürmer. Und wenn ich ihn jetzt sehe, auch gegen Leverkusen, was der auch für unsaubere Pässe spielt, was der für Duelle verliert, wo er dann auch sich reindreht in den Zweikampf, wo du weißt, was macht der denn jetzt da? Ja, also das ist sehr wenig gerade, was ich total schade finde.
Naja, einiges los in Dortmund, glaube ich.
Ja. Auch und Sandro Themen. Wagner, machen ja. wir nochmal hier den, weil so die, ich glaube, viele andere Spiele müssen wir jetzt gar nicht im Detail besprechen, aber Sandro Wagner ist seinen Job wieder los in Augsburg.
Finde ich ja. krass.
Das ist echt eine Nummer, die finde ich auch krass. Ja. Tiger, was sagst du denn dazu? Krass.
Ich sag, ja, also ich fand den Start und die Euphorie in Augsburg fand ich sehr positiv. Also am Anfang dachte ich, also fand ich, hat das noch gut nach außen gewirkt. Dachte ich, okay, das könnte passen. Aber irgendwann hat es halt einfach nicht mehr funktioniert. So, und dann bleibt dir als Verein, hast du zwei Optionen. Entweder du hältst an den Trainer fest, solange es geht, und probierst da irgendwie das umzudrehen, oder du brauchst halt was Neues. Und jetzt hat sich Augsburg dafür entschieden, jetzt was Neues zu probieren. Und ja, jetzt zeigt es die Zukunft, ob es der richtige Step war oder nicht. Wenn es jetzt positiv wird, dann gut. Wenn nicht, dann lag es nicht an Sandro Wagner.
Ja. Ja.
Wir hatten das Thema schon mal ziemlich ausführlich hier. Ne? Also wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo du so einen Wechsel vornimmst? Lucy, so gut.
Ja, sorry, ich weiß gar nicht, was die hat. Die lag dann, hat gepennt eigentlich.
Die wieder einer getroffen. Haben wir jede Woche. Lucy ist unser Maskottchen.
Ja. Ja, gut.
Ja. Wir hatten das Thema, wann ist der Zeitpunkt, wo du so einen Wechsel vornimmst, ne? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wie lange schenkst du Vertrauen? Weil wir das Thema bei Heidenheim ganz intensiv irgendwie beleuchtet hatten. Aber fand ich jetzt trotzdem in Augsburg irgendwie, also die stehen ja über dem Strich am Ende des Tages, ne? Ich kann diesen Verein irgendwie auch gar nicht greifen. Also was haben die für Ziele, was haben die für Ambitionen? Ich glaube.
Drinbleiben.
Ja.
Na, am Ende also ist es drinbleiben.
Da sind die ja aktuell eigentlich auf Kurs einigermaßen.
Naja. Aber man hat ja auch immer nur so von außen Einblick tatsächlich in die Oberflächenstruktur. Ne? Da kannst du jetzt sagen, hey, die stehen mit 10 Punkten überm Strich, wollten wahrscheinlich noch ein bisschen höher stehen, aber hey, frag mal in Mainz, wie sich das anfühlt. Ne? Und aber wenn du dann in die Tiefe guckst, ich meine, nimm das Beispiel Leverkusen und Ten Hag.
Ja,
weil ich mal, wenn die da festgestellt haben, okay, das funktioniert nicht. Nur das sind natürlich auch Vorgänge. Klar, die waren da etwas offensichtlicher, aber du siehst ja auch in Augsburg dann am Ende nicht so richtig, was passiert, ne, unter der Oberfläche. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Sandro Wagner jetzt nicht der einfachste Typ ist, der einfachste Trainer ist, der manchmal glaube ich, dass so ein großer Trainer mit so einem großen Ego eher kontraproduktiv ist in der Mannschaft, weil die Mannschaft dann immer nur denkt, oh, es geht hier um den Trainer, es geht aber nie um uns, es geht nie um die, die dann wirklich auf dem Platz stehen.
Ja. Kann Vorteile haben, kann Nachteile haben. Ne? Das kann so einer Mannschaft auch gut tun, weil du halt nicht den Fokus auf der Mannschaft hast, würde ich jetzt.
Ja, aber dann frage ich mich, wie ist die Ansprache an die Mannschaft? Also, ne, ist die Mannschaft richtig cool mit dem Trainer? Ja, sind die eine Einheit und die Mannschaft akzeptiert das, dass er sozusagen derjenige ist, der voll vorangeht und die Mannschaft mitzieht und das gut ist? Ich nehme mal Beispiel Schalke. Da ist das ein bisschen so. Ja, also der Muslic hat das Ding ja voll in die Hand genommen, aber die jüngern ihm ja hinterher alle und das funktioniert und die akzeptieren das. Ne? Weil da hast du noch mit Karaman vielleicht einen, der so ein bisschen raussticht, aber ansonsten hast du da ja fast auch keinen, der so wirklich raussticht.
Ja. Und wer ist, ja, sorry, sag mal.
Aber ich kann mir halt vorstellen, ich habe jetzt auch keine Insights, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Risiko war, dass Augsburg eingegangen ist, zu sagen, wir holen den. Ja, weil du ja wusstest, dass es nicht die einfachste Lösung ist. Ja. Und dann hat es eben nicht funktioniert.
Wie ist das bei euch, Tiger? Ihr habt einen relativ jungen Trainer auch, ne? Mit Marian Willem. Wie ist da so Verhältnis, Stimmung?
Ja, er war letztes Jahr schon unser Co-Trainer. Ja. Deswegen kennt so der grobe Mannschaftskern, kennt ihn schon recht lange. Und dann gab es halt einen großen Umbruch mit vielen Neuen. Deswegen für die ist das, glaube ich, ein ganz normaler Trainer, der halt einfach nur was jünger ist. Und ja, für mich, der letztes Jahr jetzt auch schon dabei war, ist halt, ich verstehe mich gut mit ihm. Letztes Jahr halt noch als Co-Trainer, das ist ein bisschen eine andere Rolle. Deswegen war es am Anfang einfach so ein bisschen so ein neues Beschnuppern, einfach ihn in einer anderen Rolle zu sehen. Aber trotzdem muss ich sagen, er macht das gut und auch er wächst jedes Training mehr in diese Rolle Cheftrainer. Ich glaube, für ihn war es am Anfang auch nicht so leicht. Ist ja auch was wirklich nochmal was komplett anderes ist.
Total.
Und das macht er aber gut und ich glaube, dass da in Zukunft noch eine Menge kommen wird von ihm.
Ja, deswegen da nochmal den Vergleich zu Sandro Wagner. Ne? Also vorherige Trainerstation, ne? Unter Haching und Nationalmannschaft Co-Trainer und jetzt die erste Bundesliga-Station. Ich bin mir trotzdem sehr sicher, Augsburg ist jetzt nicht glücklich gelaufen. Ich weiß auch nicht, ob das der geilste Verein für die erste Station ist. Er hätte gut laufen können, ist jetzt nicht so gut gelaufen, wie er hofft. Ich bin mir trotzdem sicher, dass wir den nochmal irgendwo groß auf der Trainerbühne sehen werden.
Das glaube ich auch.
Ja. Toi, toi, toi. Mir fällt ein anderer Ex-Profi ein, der mal spektakulär als Trainer gescheitert ist.
In Stefan Paderborn.
Ja.
Ich wusste das.
Freunde der Sonne. Ne?
Ja, ja.
So nicht.
Ja. Danach gab es halt auch nichts mehr. Jetzt sitzt er noch im Doppelpass und gibt er seinen Senf zu.
Ja.
Ja, trotzdem sympathischer Mann. Die restlichen Spiele. Borussia Mönchengladbach holt einen Punkt gegen RB Leipzig. Hätte vor 4 Wochen auch noch keiner gedacht.
Ja.
Ich habe es ein bisschen gesehen, so in die letzten 20 Minuten gar nicht so verkehrt gespielt. Union Berlin lässt nach 1-0-Führung noch Punkte liegen. Das war wirklich ein wildes Spiel. Heidenheim, aber auch mit absolutem Willen und Kampfgeist, wie die da in 90 plus X das Ding nach dem Standard da über die Linie gedrückt haben. Wahnsinn, sehr verdient. Glückwunsch nach Heidenheim. Bayern St. Pauli angesprochen, 3-1. Werder Bremen, Köln. Steigen wir nochmal ganz kurz ein. 1-1. Tiger, du musst wissen,
Habe ich mich sehr gefreut für seinen Tor.
Ja. Ihr habt ja dann zusammengespielt letzte Saison.
Richtig, bin auch nach wie vor, stehen wir noch in sehr engem Austausch.
Das hättest du nicht sagen dürfen.
Okay, gut. Stehen wir nicht in sehr engem Austausch.
Jetzt wirst du den Sebastian nicht mehr los.
Hat mich sehr viel gefreut, gerade wenn jetzt so ein bisschen die Stimmen lauter wurden, wo, ach, war der Hype zurecht und bla bla bla. Hat mich sehr gefreut, dass er wieder meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht hat, sein Gegenspieler wieder sehr, sehr schwer gemacht hat und sich dann am Ende mit einem Tor belohnt hat.
Ja, ich fand es auch schwierig, also der Kommentator beim Spiel, weiß Gott, wer es war, war mir so ein bisschen zu negativ gegen ihn, ne? Also hat gesagt, dass er wenig Spielanteile hatte und irgendwie nicht so richtig fruchtet mit seinen Aktionen. Habe ich gar nicht so gesehen, ehrlicherweise.
Fand ich auch nicht. Also letztendlich Gegenspieler von ihm, also direkte Gegenspieler von ihm, gelb-rot bekommen in einem Spiel. Viele Dribblings gehabt. Ich glaube, eine Top-Vorlage, also nicht Vorlage, aber eine Top-Flanke auf Waldschmidt, der den Anpfosten schießt. Also ich fand, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Und ja,
am Ende auch sein Ding gemacht, ne? Ein bisschen glücklich ist er reingestolpert, der Ball. Abgefälscht, aber.
Es gehört dazu, also wer nicht schießt, kann keine Tore machen, sagt man ja so schön, ne?
So. Ja, wir sollten ein Phrasenschwein hier einführen.
Ja. Da spricht der Stürmer. Aber das ist ja auch in so einem Entwicklungsprozess ganz normal, ne? Dass, wenn, da kommt der Hype, der ja auch völlig berechtigt ist, dann gucken sich natürlich auch Gegenspieler und Trainer und taktische Systeme das auch nochmal ganz genau an und sagen, okay, was machen wir jetzt mit dem? Ne? Da müssen wir uns ein bisschen intensiver drum kümmern, als man das vielleicht noch vor einem Vierteljahr gedacht hätte.
Ja.
Und da muss der jetzt halt durch. Und wenn er wirklich ein Guter ist, dann kommt er da durch. Und was ich von dem gesehen habe, kommt er da durch.
Glaube ich so, auch.
Also ich habe den in Dortmund gesehen, wo der den auch echt mit seiner Geschwindigkeit wehgetan hat, vor allem mit seinem ersten Touch. Ne? Der kriegt ja dann auch nicht die einfachsten Bälle da auf die Außenbahn gespielt. Und wie er die teilweise angenommen hat und direkt in Tempo verarbeitet hat, das kannst du nicht lernen. Ne? Das kannst du halt. Und das kann der. Und deswegen, also, ob der Hype berechtigt ist oder nicht, das sehen wir halt in 2 Jahren. Ne?
Aber ich glaube, Next Step nochmal irgendwie wird ein größerer Verein sein und da wird sich zeigen, ne? Also durch das Training wächst du auch einfach, ne? Also beispielsweise, wenn er in Deutschland bleibt, irgendwie siehst du ihn in Dortmund vielleicht.
Ja, also ne, ist jetzt keine, also dass die den alle auf dem Zettel haben und die Dortmunder hatten den auch schon vorher auf dem Zettel. Also die kannten den schon, ne? Die wollten den auch haben, aber dann haben halt die Rahmenbedingungen für El Mala in Dortmund nicht so richtig gestimmt, weil die wollten ihn halt für die Jugendmannschaften und er sah sich halt dann schon einen Schritt weiter, sein Bruder. Und deswegen ist er dann zum FC gegangen.
Ja, ich glaube, da wird sich nochmal rauskristallisieren. Ich glaube, der wird dann nochmal einen ordentlichen Entwicklungsschritt nehmen. Du siehst ja jetzt schon, ich habe heute noch mit einem, ja ehrlicherweise mit meinem Chef sogar auf Arbeit, ja, ich arbeite auch noch, ich mache nicht nur hier Podcast, drüber philosophiert, diskutiert, weil er sagte, ja, ich verstehe das nicht, wie die den jetzt seit 12, 13 Spielen nicht verteidigen können. Ich sage, du kannst ihn nicht verteidigen.
Nee.
Der macht ekelhafte Zwischenschritte dazwischen und dann täuscht er links an und der zieht rein. Das ist wie ein Robben, du kannst die Scheiße nicht verteidigen. Das ist einfach geil. Und wenn der das perfektioniert.
Vor allem mit der Geschwindigkeit mit Ball am Fuß, ne? Das ist immer der Killer. Also wenn du diese Geschwindigkeit hast, so wie Sané auch das haben kann manchmal oder Emala oder eben Robben. kommst halt diesen Schritt als Verteidiger da einfach nicht rein. Ne? Du denkst immer, ich brauche nur den Schritt davor machen, aber du kriegst das Timing gar nicht, dass du diesen Schritt da reinkriegst. Ich auch. Na, ich würde es halten wie Marc van Bommel gegen Barcelona. Wir wollten sie ja treten, aber wir haben sie einfach nicht erwischt.
Ja. Ja. Gut. Dann haben wir noch Hoffenheim, Augsburg 3-0 angesprochen, Leverkusen, Dortmund 1-2. Der HSV schlägt auch in 90 plus X den VfB Stuttgart nach einer super Freistoßvariante vom VfB Stuttgart, die absolut nicht funktioniert hat. Geraten die Stuttgarter noch, ne, in einen Konter. So. Ja, kann passieren wie ein Profikoch Tomaten. Dann haben wir noch Eintracht Frankfurt gegen Wolfsburg 1-1 und der SC Freiburg schlägt Mainz zu Hause mit 4-0. Und die Mainzer damit auch langsam, aber sicher, sehr, sehr weit unten.
Aber das ist, irgendwie kommt mir das bei Mainz so vor, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, das ist immer die gleiche Geschichte, die die erzählen. Die sind ganz unten, wechseln den Trainer, der Trainer kommt, voll die Emotionsgranate, ja, pusht diesen Verein plötzlich hoch, die schaffen es, den Abstieg zu vermeiden, in der nächsten Saison dann plötzlich riesig, ja, spielen international. Ja. Und dann merken sie, das kriegen wir gar nicht hin. Dann geht's wieder runter, dann wechseln sie den Trainer, dann kommt so eine richtige Emotionsgranate, er pusht die wieder hoch und dann geht die gleiche Reise von vorne los. Also ich bin wirklich gespannt, wie es da in Mainz jetzt weitergeht, ob Henriksen noch lange, lange machen darf. Ich finde ihn irgendwie cool, ich finde das ein cooler Typ. Aber wenn du Tabellenletzter bist mit 6 Punkten,
wird's eng.
Dann hast du nicht viele Argumente. Ja.
Hast Glück, dass die anderen nicht viel besser sind über dir.
Ja, und du hast da auch noch einige, die ja echt Probleme haben, die da am Anfang so Punkte gesammelt haben, wie Pauli oder so, die jetzt auch nichts mehr holen. Ne? Und das ist einige Kandidaten.
Nun ja. So, Tiger, bevor wir wirklich zu dir kommen, hauen wir noch ganz schnell unsere Rubrik dazwischen, und zwar die Nostalgie der 2000er. Immer in unserer Pottsprache angesagt. Wir brauchen langsam mal so einen kleinen Jingle, Jesko. Ich habe das schon in Auftrag gegeben. Jingle folgt. Ganz kurz nochmal zur Erklärung für alle, die zum ersten Mal zuhören. Wir stellen uns im Podcast gegenseitig ein kleines Rätsel oder nennen wir es Quiz. Wir suchen uns 3 Spieler aus einem x-beliebigen Bundesliga-Kader aus den Jahren 2000 bis 2025. Und unsere Person gegenüber muss versuchen zu erraten, um welchen Bundesliga-Kader bzw. um welche Mannschaft es sich handelt. Die Vergangenheit hat gezeigt, ich bin ziemlich gut. Ganz, 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 ganz sachlich sagte, ich bin ziemlich gut. Jetzt bin ich gespannt, was wir heute daraus machen. Tiger, du hast dich auch vorbereitet.
Ich habe hier mir was rausgesucht, aber ich kann schon mal sagen, vorbereitet habe ich mich nicht. Und ich würde sagen, ich bin nicht so gut da drin.
Boah, ich bin auch richtig schlecht da drin. Aber wer fängt denn an? Der Gast, würde ich sagen. Tiger, fang mal an. Sag mal deine 3 Spieler.
Okay, ich sage Aaron Hunt, Max Kruse,
Werder Bremen. Entschuldigung.
Ja, gut. Muss ich ja nicht mehr weiterreden, ne?
Wer wäre der Dritte gewesen?
Sebastian Miliz.
Miliz, Torwart.
Korrekt.
Ja.
Korrekt, genau. Boah,
aber das Ja ist natürlich...
Aaron Hunt, hast du gesagt?
Korrekt, habe ich gesagt.
Und Max Kruse zusammen?
Genau.
12-13.
Echt? Ich hätte 11-12 gesagt.
Nein.
Noch später? Früher?
Früher.
Früher.
8-9?
Korrekt.
Ja. Oh. Ja, gut. Korrekt. Weit.
Unser 10. Platz.
10. Platz.
Ja.
Glorreiche Saison. Wen hat sie denn dann noch in dem Kader, ey? War Tim Wiese dann noch da oder war der schon in Hoffenheim
bei Trainingsgruppe 2? Ja. War noch da. Genau.
Ja. Eigentlich Legendenmannschaft, stark, ne? Wahnsinn.
Total.
Ja, das geht schnell. Hab ich was richtig Gutes rausgesucht.
Aber Entschuldigung.
Ja, sag mal, Jesko?
Ja. Nee, alles gut. Alles gut.
Ja, ich sag Punkteteilung dafür. Jesko hat noch gerade eben die Saison erraten.
Mach du mal.
Gut. Ich mein Handy wieder hervorholen. Also, Spieler Nummer 1, Ola John. Spieler Nummer 2, fuck, ich sehe gerade selber, es ist zu leicht, Tolgay Arslan. Und Spieler Nummer 3, Goyko Kacar.
Ola John, wer ist der Nächste?
Tolgay Arslan.
Ja.
Und Goyko Kacar.
Muss ja härter sein, oder?
Nö.
Nee. Ola John, ey. Ola John sagt mir,
wo ganz kommen wir denn? Ganz sein, habe ich gar keine Ahnung.
Ola
John. Ah, geil.
Was war der zweite nochmal? Ola John? Ach, Tolgay Arslan, ne?
Tolgay Arslan.
Und Goyko Kacar.
Goyko Kacar.
Ah, der hat doch in Berlin gespielt, oder nicht?
Hab ich euch doch bekommen. Fuck jetzt. Ja, doch, doch, ich bin vollkommen richtig. Ja, hab ich euch.
Sag nochmal einen Spieler aus dem Kader.
Soll ich einen weiteren Spieler nennen? Okay.
Ola John, ey, das sagt mir irgendwie was, aber ich kann es überhaupt nicht einordnen.
Ich nenne den und ihr müsst wie aus der Pistole geschossen den Verein nennen.
Ja.
Jonathan Tah. Dum, 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 dum.
Muss ein HSV sein dann.
Ja.
Ja. Ach, Ola John.
Ich habe den Namen vorher noch nie gehört.
Ist es Niederländer?
Kann ich euch sofort sagen. Ist es ein Niederländer? Ist es ein
Niederländer? Ich verwechsel den, glaube ich, mit
irgendwann. Der ist Niederländer. Tatsächlich sogar Nationalspieler gewesen.
Ja, also das sagt mir nämlich, der ist doch da dann irgendwie so unschön, oder der hat da gar keine Rolle gespielt.
Ja, halb Niederländer, halb Liberianer.
Ja.
Interessant.
Boah, aber das Ja.
Ja, das
ist Jonathan
das
Ja.
Das könnte man hinkriegen. Tage, was bist du für ein Jahrgang?
Ich bin 99.
99. Ja, noch goldene Generation.
Gerade so noch.
Oh. Nee, das, boah, wann ist denn der ist doch, der Tah ist doch, der hat ja nicht jetzt 10 Jahre in Leverkusen gespielt? Nee, so lange kann der gar nicht in Leverkusen gespielt haben.
Boah. Der Tah ist etwas älter als ich, das müsste ja dann seine Anfangsprofizeit gewesen sein, das heißt, der müsste...
Naja, der war in Hamburg, dann ist er ja kurz zu Düsseldorf, glaube ich, eine Saison und dann nochmal Hamburg und dann Leverkusen, ne?
War das, ich sag jetzt mal, 15, 16?
Boah. Nee. Nee, das muss also diese 10 Jahre in Leverkusen waren gar keine schlechte Rechnung, wenn man dann nochmal die anderen zurückrechnet.
Das ist zu spät.
Soll ich auflösen?
Ja, müssen wir auf.
13,
14.
13, 14,
okay. 13, 14. Aber der Kacar hat doch auch in Berlin gespielt, oder? Ich verbinde
ihn nur mit Berlin. Ich habe im Kopf Tolgay Arslan.
Hat auch in Berlin gespielt.
Hat er auch in Berlin gespielt. Ja. Und dann war es unbeabsichtigt, habe ich euch da beide auf den Holzweg geführt. Nee, hat nicht in Berlin gespielt.
Okay.
Ich war noch auf gar keinem Weg. Also ich war nicht auf Holzweg, ich bin noch stehen geblieben.
Gut. Jesko, was hast du noch auf Lager?
Was soll ich schwer oder leicht machen?
Mach was du möchtest.
Ja, Ich mach mal. Nur Legenden. Markus Brzęczka. Oh, hatten wir den neulich auch schon mal?
Weiß Markus ich nicht.
Brzęczka. Daniel Gordon. Und Uwe Hünemeyer.
Heißt Markus Brzęczka oder?
Ja, ich glaube, man spricht ihn aber Brzęczka aus.
Der auch
Brzęczka geschrieben. Und in meiner rudimentären Ahnung von polnischer Aussprache, weil ich tippe mal, dass es polnisch ist, würde ich sagen Markus Brzęczka. Aber es kann auch sein. Nein.
Wie sagt mir der Name? Hat er in Dortmund gespielt? Also Dortmund ist nicht der Verein, definitiv. Aber hat er... In Dortmund gespielt?
Der hat in Dortmund gespielt, ja.
Wo hat er denn noch gespielt? Uwe Hünemeyer.
Bei Viktoria Köln hat er gespielt. Bei Energie Cottbus hat er gespielt. In Duisburg hat er gespielt.
Markus Brzęczka hat in Cottbus gespielt?
Ja.
Wo auch einst Uwe Hünemeyer spielte. Was war der dritte?
Ganz schön viel, jetzt habe ich euch schon ganz schön. Nee, jetzt reicht's. Jetzt habe ich schon ganz schön viel verraten hier.
Nee, sag nur mal den dritten Namen.
Ach so. Dachte, du meinst den Verein. Markus Pjenska, Daniel Gordon, absolute Legende. Habe ich auch mal Spiele von dem kommentiert, aber war er. Ah, darf ich der so viel sagen? Und Uwe Hünemeyer.
Ja, ich gehe mit Cottbus.
Ich könnte euch noch einen. Ich könnte euch, wenn ich habe so viele hier, ich habe so drumherum geschossen. Ich könnte euch.
Ja, Tiger Left im Chat.
Fünf Leute aus diesem, aus diesem Kader nennen und ihr wüsstet sofort, welche Mannschaft das ist.
Uwe Hünemeyer. Cottbus Legende.
Jetzt übrigens Co-Trainer bei Paderborn.
Paderborn, ja. Aber wo hat er denn noch gezockt? Also Dortmund, Cottbus. Markus Brenzka, Cottbus, ja. Wie hieß der dritte?
Daniel Gordon. Dass du den nicht kennst.
Gar nichts, aber
der ist irgendwie. Nee, echt nicht.
Okay. Was ist der für ein Jahrgang?
Keine Ahnung.
Ja, aber dann, also Brenzka, Hünemeyer hätte ich nicht dahin geordnet. Brenzka. Hatte Hünemeyer mehr als dann Dortmund?
Ja.
Dortmund.
Ja. Das ist ein Kader auch
schon
voller, ja, 2005, 2006. Ah, auch dürfte ich ja gar nicht sagen jetzt. Oh nein, 2006.
Ich glaube, es war 2005, 2006, glaube ich.
Nein, 2006, 2007. Ja.
Oh, herrlich.
Nur Legenden. Roman Weidenfeller,
ja.
Christian Wörns, Martin Amedick, DD, Philipp Degen.
Oh, ja, Legende.
Tinga, Marc-André Kruska, Florian Kringe, Sebastian Tyralla, Steven Pienaar. Das ist auch so.
Holländische Legende.
So, ja, der ja wirklich überall gut gespielt hat, außer in Dortmund. Der ist ja dann zurück nach England gegangen. Der kam, glaube ich, von Tottenham und ist dann zurück nach England gegangen.
Genau.
So. Aber Tiger, ich kann das auch nicht. Ich bin da auch immer total schlecht drin. Ich bin wirklich schlecht drin.
Ich bin definitiv kein Fußballlexikon.
Ja, nee. Ich auch nicht mehr.
Ja, wir brauchen eine Rubrik, wo nur ich glänzen kann.
Ja.
Ihr habt ja alle schon was erreicht im Leben. Ich bin noch ein bisschen hinten dran. Ja, Spaß hat es trotzdem gemacht. Ja, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Wir müssen mal langsam anfangen, die Videoschnipsel auch wirklich hochzuladen und mitraten zu lassen. Oder irgendwie sowas in die Richtung.
Ja.
Kommen wir zu den wichtigsten Themen. Wir haben einen Gast. Tiger, du hast mir vorweg schon gesagt, wir verwenden eigentlich nur einen Namen.
Korrekt.
Hau nochmal gerne kurz raus, meine Freundin heißt Lexi oder Alexandra, ich nenne sie auch Lex zwischendurch.
Ja.
Das ist irgendwie ein geiler Name.
Ja, also jetzt als erwachsener Mann stört mich das jetzt auch nicht mehr so, also Lex Tiger, ohne Bindestrich, auch wenn häufig der Bindestrich irgendwo ist der mal aufgetaucht und seitdem steht der überall, aber eigentlich gibt's den nicht. Ja, jetzt stört mich der auch nicht mehr, aber als Kind war das jetzt, ja gut, da wurdest du mal hier und da jetzt nicht so schöne Vergleiche gehabt, ne? Aber für mich, also ich wurde mein ganzes Leben lang nur Tiger genannt, deswegen war das für mich am Anfang in der Fußballwelt so ein bisschen, wenn dann Leute kamen, hey, bist du Lex? War ich so, nee, und dann, ah, doch, bin ich, stimmt ja, da war ja was. Und ja, mittlerweile höre ich darauf genauso wie auf Tiger, aber trotzdem, wenn man mich kennt, dann nennt man mich eigentlich nur Tiger, ja.
Gibt es denn da einen Hintergrund für die Namen?
Soweit meine Eltern mir das gesagt haben, gab es damals den Namen Tiger eigentlich eingetragen, nicht als offiziellen Namen in meiner Schreibweise, deswegen brauchen sie noch einen Namen dazu.
Also mit Y, ne, weil wir...
Genau, um das durchgewunken zu bekommen. Und dann dachten sie, ja gut, dazu passt halt jetzt kein normaler Name.
Stefan Tiger.
Genau, zum Beispiel. Und dann wurde Lex aus Old Shatterhand. Davon fand meine Mama toll damals. Hm. Genau.
Ja. Lex Barker. Und jetzt komme ich mal zu den, ne, die jetzt darf der Opa mal was erzählen. Also Lex Barker, ein großer Schauspieler in den Winnetou-Filmen. Zusammen mit Pierre Brice war er immer Old Shatterhand.
Genau. Genau, und das fand meine Mama toll und da kam Lex her.
Genau. Das ist ein sehr stimmiger Name, den ist, glaube ich, vergleichsweise, habe ich so noch nie gehört. Deswegen, ich finde es ein sehr schöner Name.
Dankeschön. Danke. Richtig, gebe ich weiter. Gebe ich weiter.
Ja, gib das weiter mit den besten Grüßen.
Ja.
Aus der Jugend von, ich muss es richtig aussprechen, SSV Mark Kranstedt zu, ne, Mark Kranstedt.
Ne, Mark Kranstedt ist schon richtig, aber eigentlich hatte ich da auch nichts wirklich zu suchen mit dem Verein.
Dann scheißen wir auf die, lassen wir die weg.
Genau, also es ist, ja.
Aber starten wir bei TSV? Starten wir bei TSV 1860? Oder auch da wenig?
Also ich war mal bei Leipzig, also ich war mal hier bei meinem Dorfverein, ich komme gebürtig aus Bonn.
Mhm.
Da habe ich hier so im Dorfverein gespielt, kennt man nicht, VfL Meckenheim, VfL Rheinbach. Dann bin ich zu RB Leipzig gegangen, in die U15.
Mhm.
Weil mein Papa da Athletiktrainer beim Profis war, bin ich da mit Vitamin B, durfte ich da mal vorspielen und dann da bleiben ein Jahr. Dann haben die gesagt, ja, das reicht nicht so wirklich ganz, wollten mich aber nicht ganz vor die Tür setzen. Und dann durfte ich bei RB trainieren in der U17 mit Sebastian Hoeneß als Trainer.
Mhm.
Und habe aber die Spiele bei Mark Ranstedt gemacht. Deswegen sage ich, hatte ich da nicht so wirklich was mit zu tun.
Okay.
Dann war nach dem Jahr aber auch Schluss dort und genau, dann bin ich zu 60, zu Löwen, ein Jahr.
Dann starten wir bei 60 aus der U17 zu Rot-Weiß-Merl.
Korrekt.
Wenn das richtig
Korrekt.
Ist. Über Rot-Weiß-Merl zu Wattenscheid 09. Frage:
oh, Faratoku. Legende.
Faratoku, mein Trainer.
Faratoku, geil, habe ich gleich auch noch was zu. Von Wattenscheid zu Fortuna Düsseldorf 2, dort Profi geworden mit den ersten Profi-Einsätzen in der zweiten Liga für Fortuna Düsseldorf, dann fest etabliert in dem Profikader. Von Fortuna Düsseldorf gingst du zum ersten FC Kaiserslautern mit einer anschließenden Leihe zum VfL Osnabrück und wieder zurück nach Lautern und jetzt seit dem 1.7.2024. In der schönsten Stadt am Mittelrhein, Entschuldigung. Alle Gladbacher einmal weggehört.
Ja.
In Köln bei der Viktoria.
Da hat jetzt aber, genau. ist aber ein Kölner ist gerade gestorben, als du das gesagt hast.
Da war schon Niederrhein. Ja. Muss man ein bisschen provozieren.
Ja.
Korrekt.
Guter Weg, guter Karriereweg. Auch nicht so klassisch, würde ich sagen, wie viele andere, nicht von Anfang an die NLZs durchlaufen.
Genau.
Deswegen eher über Umwege dann so bei Fortuna, glaube ich, so richtig rangereift. Ja, sehr viel Tradition.
Wahnsinn. Also 1860, Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf, auch Viktoria Köln. Das ist ja echt, also Viktoria Köln vielleicht eine Schublade drunter, aber der Rest ist ja, merkt man das in so Clubs, wenn man da Spieler ist? Also man sagt ja, einmal Löwe, immer Löwe, glaube ich. Also zu den Bayern kannst du nicht mehr.
Ja, ich war ja da, also auch da war ich nur ein Jahr. Auch jetzt keine glorreiche, fröhliche Zeit für mich.
Okay.
Also da bin ich dann in die U17, zweites Jahr U17, war ich bei den Löwen im Internat und habe danach, deswegen auch der Sprung zu Rot-Weiß-Merl, was vielleicht kein Begriff ist, weil ich danach eigentlich gesagt habe, nee, ich höre auf mit Fußball, das ist nichts mehr für mich.
Warum?
Und
also gab's da einen konkreten Auslöser?
Es war halt allgemein die ganze Zeit, also bei Leipzig habe ich mich ja gerade so auch über Wasser gehalten mit dieser, ich darf da nur trainieren und bei einem anderen Verein spielen. Das ist ja in der Zeit, da bist du ja, das ist ja die Phase, wo man als junger Erwachsener auch so cool ist und andere nur durch Leistung akzeptiert und nicht den Mensch dahinter. Deswegen war die Zeit für mich auch nicht so leicht, weil man halt nie so wirklich dazugehört hat, weder bei dem einen Verein noch beim anderen Verein. Dann war es halt auch nochmal eine ganz fremde Stadt für mich. Deswegen war das allgemein auch schwer. Dann bei den Löwen auch jetzt nicht Stammspieler gewesen im Internat. Das heißt, man kannte da auch nicht wirklich viele Leute und halt nicht viel gespielt. Keine wirkliche Perspektive gesehen, dass ich es wirklich irgendwann nochmal im Profibereich schaffe. Deswegen habe ich da gesagt, nee, ich mache meine Schule ordentlich und gehe zurück in meine Heimat. Bin dann nach dem Jahr bei 60 zurück in meine Heimat hier nach Bonn gegangen. Und habe erstmal mein Fachabitur nachgeholt, weil die Schule auch ein bisschen durch die ganzen Umzüge so ein bisschen schleifen gelassen wurde. Und habe dann einfach hier erstmal wirklich die zwei U19 Jahre, die, wo man sagt, das sind ja eigentlich die wichtigsten Jahre, um im Profibereich zu landen, habe ich das erste Jahr gar nicht Fußball gespielt und das zweite Jahr habe ich ja Kreisliga A mit meinen Jungs hier in der Heimat gespielt und halt ein bisschen gekickt, so. Also mehr war das für mich nicht. Das war einmal die Woche Training und am Wochenende samstags bei der U19 und sonntags bei den Herren gekickt, so.
Aber alles auseinandergeschossen wahrscheinlich.
Ja, schon. Also es hat mir halt einfach wieder Spaß gemacht. Und dann habe ich halt schon wieder so die Liebe zum Fußball entdeckt und wollte dann eigentlich ein Stipendium machen in der USA.
Ja.
Genau, und mein jetziger Berater, der hat mir das damals organisiert, der hat damals auch noch Stipendien vermittelt und meinte so, hey, wenn du dich fit halten willst, ich kenne da den Pfarrer Toko ganz gut, da kannst du dich fit halten und mal mittrainieren. So, und dann bin ich dorthin und habe mich mit dem Fahrrad super, super verstanden und es hat vom Niveau auch einigermaßen gepasst, dass der Fahrrad dann halt gesagt hat, ey, ich sehe in dir was, du gefällst mir als Mensch, du gefällst mir als Spieler. Ich habe Bock, dass du bei mir bleibst. Ich kann dich jetzt nicht mit Geld zuwerfen. Wir sind auch kurz vor der Insolvenz. Da habe ich auch nicht viel
Wie
Geld
immer,
gesehen.
ja.
Weil dann nach 3 Monaten auch es erstmal kein Geld gab, eine ganze Zeit. Und ja, war dann dort in meinem ersten Herrenjahr in der Regionalliga Stürmer Nummer 2 bei Wattenscheid.
Hinter Kater wohl?
Nee, der war das Jahr davor da, hinter
Was ja vor, ja.
Sebastian van Santen.
Van Santen, ja klar. Die
Ja, und hab dann da,
Meerbusch-Legende.
genau, hab dann da meine ersten Regionalligaspiele gemacht in meinem ersten Herrenjahr. Genau, und war damit eigentlich recht happy und hab mir gesagt, ja gut, dann guck ich mal, ob jetzt so was hier in Deutschland geht, was hier noch möglich ist. Und genau, bin dann zur Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf und konnte mich dann da durchsetzen und bin im Profibereich gelandet. Ja.
Geiler Weg.
Unter wem hast du dein erstes Profispiel gemacht?
Unter Uwe Rösler habe ich mein erstes
Aber, ja.
Profispiel gemacht. Genau. Der jetzt ja es mit Bochum sehr, sehr gut macht, finde ich. Genau.
Passt da auch gut hin, glaube
Ja,
ich.
super, super. Der
Ja.
passt da mega hin. Genau, der hat mich mit hochgezogen fest. Ich durfte davor schon ein paar Mal rein schnuppern unter Friedhelm Funkel. Unter Erstliga-Zeiten noch durfte ich ab und an mal mittrainieren. Und dann aber wirklich fest zum Kader gehörte ich dann unter Uwe Rösler. Und dann kam ja Christian Preußer und Daniel Thun, bevor es dann für mich weiter nach Lautern ging.
Viel erlebt und ziemlich unkonventioneller Weg. Richtig, also finde ich immer sympathisch. Immer
Was
geil.
mich nochmal interessieren würde, die Zeit in Leipzig, wo du wirklich da trainierst, da spielst, wie du ja gesagt hast, auch eigentlich in der prägenden Phase. Wie war das für dich psychologisch? Also hast du dich zurückgesetzt gefühlt, weil die einen sagen, für dich reicht's hier nicht, du musst woanders spielen? Oder war das, wo du gesagt hast, hey, für meine Entwicklung ist das eigentlich gar nicht so schlecht? Also wie,
Ja.
oder anders gefragt, wie selbstreflexiv ist man da schon und sagt, okay, ich sehe, das reicht hier für mich nicht?
Früher habe ich das nicht so wahrnehmen wollen und habe schon gesagt, ey, ich verstehe das nicht. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ey, die haben damals in der U15 für 500.000 Renat Dadaschow und Nicolas Kühn geholt. Natürlich spielst du dann
Ja.
nicht, ne? Also bei
Ja.
aller Liebe, so. Jetzt kann ich sagen, ich war zu schlecht. Punkt aus Ende. Damals habe ich nicht eingesehen wollen, dass ich da mit Vitamin B reingekommen bin und alles, jetzt kann ich sagen, ich bin dann durch Vitamin B reingekommen. Ich durfte da mittrainieren und konnte mich hier und da mal auch zeigen und hatte bestimmt irgendwas, was ein bisschen besonders war, was vielleicht nicht jeder hatte. Aber ich war zu schlecht. Punkt aus Ende. Und das ist auch völlig fein. Aber genau auch, glaube ich, diese Enttäuschung, die ich da so gespürt habe und dieses, du bist zu, ja, dieses durch die Blume gesagt zu bekommen, du bist zu schlecht eigentlich, glaube ich, habe mich zu dem gemacht, der ich heute bin und zu dem, ja, ja, nicht Mentalitätsmonster, das ist zu viel gesagt, aber zu dem mentalitätsstarken Spieler, dass ich, glaube ich, mit Niederschlägen ganz gut zurechtkomme und weiß, dass ich mit viel Arbeit und viel hartem Fleiß eine Menge erreichen kann, bin ich den Leuten trotzdem, auch wenn ich es damals nicht war, heute dankbar, dass sie mich quasi abgelehnt haben. Genau.
Ja. Sagen die das denn durch die Blume wirklich oder sagen die das auch knallhart? Weil das ist ja, das Business ist da ja eigentlich sehr unsensibel, oder?
Irgendwann wurde es dann auch knallhart gesagt, aber damals wurde es dann schon so schön verpackt, dass es hier nicht mehr weitergeht und du bist ein toller Junge und bla bla bla. Also da wird dann schon, also einem 15-Jährigen oder 14-Jährigen wird nicht
Ja
gesagt,
gut, ja,
bist du
klar.
schlecht, such dir was
Ja,
anderes.
naja.
So, das da nicht, aber das, also bei 60 da, wo ich dann so 16, 17 war, da wurde das dann schon knallhart gesagt. Das ist dann auch, also ich mag das eh, lieber sag mir direkt, ja, du bist scheiße, geh weg, anstatt mir das irgendwie schön zu verpacken.
Oder sag, du bist scheiße, aber du kannst das und das verbessern. Das finde ich noch konstruktiver.
Genau, das ist natürlich die beste Lösung.
Ja.
Aber diesen Zeit hat man halt, glaube ich, heute in diesem Geschäft einfach nicht mehr, um da noch auf wirkliche Verbesserung und auf Leute zu warten und auf Talententwicklung, sondern manchmal ist es einfach so, du musst es jetzt haben und wenn du es nicht hast, dann bist du halt weg.
Ja. Du hast gerade gesagt, Mentalitätsmonster, was du heute bist. So, würdest du dich selbst so als Mentalitätsmonster sehen?
Mittlerweile ja, aber auch noch nicht lange. Also auch die Zeit in Lautern war für mich jetzt reflektierend betrachtet schon eine sehr, sehr harte, aber auch prägende Zeit. Ja.
Wir wären wahrscheinlich sowieso drauf gekommen, aber du kommst ja aus einer Sportlerfamilie und die ein oder anderen kannten vielleicht auch deinen Papa.
Ja.
Für alle, die es nicht wissen, Tim Lobinger, ehemaliger Stabhochspringer, Weltmeister Stabhochsprung, Europameister Stabhochsprung, Olympiatitel glaube ich nicht, ne?
Nein.
Sportlerfamilie. Dein Papa lebt nicht mehr mittlerweile, seit also 2023, glaube ich, gestorben.
Ja.
Was würdest du sagen, wenn du sagst Mentalitätsmonster, würdest du sagen, dass du das irgendwie so aus diesem Sportler-Ehrgeiz mitbekommen hast? Oder also wie wächst man grundsätzlich auf, wenn man so ja, in so eine Sportlerfamilie einfach reinwächst, aufwächst? Ne? Was nimmt man davon mit?
Also ich muss ja dazu sagen, dass meine Mama war ja auch Sportlerin, die hat auch Leichtathletik professionell gemacht. Meine Eltern haben sich recht früh getrennt, wo ich noch sehr klein war. Deswegen war ich bei Papa immer nur in Ferien oder wenn sich's mal angeboten hat. Und wenn ich dann mal bei Papa war, dann war halt von morgens bis abends in der Turnhalle. Also es war nur Sport, nur wirklich halt einfach, du bist morgens mitgefahren in den Kraftraum, hast dann da irgendwas, hast als kleiner Junge da irgendwas probiert mitzumachen, aber hast einfach irgendwas dich beschäftigt und das ging halt mein ganzes Leben lang so. Und mit meiner Mama, die hat ja dann für mich und meine Schwester quasi mit dem Sport aufgehört und wurde dann Mama als Vollzeitberuf und hat da probiert, alleinerziehend, die hatte dann irgendwann einen neuen Freund, das Bestmögliche für uns möglich zu machen. Da bin ich ihr auch mehr als alles dankbar, das hat sie super gemacht. Und aber natürlich war immer Sport im Fokus. Es ging, alles hat sich um Sport gedreht, alles, du wurdest bestochen, dass du da dran teilnimmst, dass du das machst, probier das aus, probier das aus. Also ich musste jede Sportart probieren und immer Sport machen. Und ja, das ist, da entwickelst du natürlich Ehrgeiz. Also als kleines Kind willst du dann schon gegen deine große Schwester gewinnen, du willst gegen, am besten gegen deinen Papa dann mal gewinnen, gegen den gewinnen. Und ja, das ist halt einfach was du so mitbekommst.
Ne? Das ist die Kombi aus beiden, die dann am Ende irgendwo auch vielleicht so einen Ehrgeiz hervorruft, oder würdest du sagen, das hast du dir einfach selbst über die Jahre und durch die Erfahrungen, die du gemacht hast, so erarbeitet?
Ich glaube, das ist so, das Grundgerüst dafür wurde mir mitgegeben und dann sind es einfach Erfahrungen und Situationen, die das dann, glaube ich, stärken oder schwächen. Und bei mir waren es halt einfach emotionale Momente, Tiefschläge, die das dann, glaube ich, bei mir extrem geformt und gestärkt haben.
Okay. Helga, wenn du heute aufhören würdest mit Fußballspielen, was würdest du machen?
Wenn ich heute aufhören würde?
Ja.
Dann würde ich wahrscheinlich mein Geld zusammennehmen und mein Erspartes und einen Kaffee aufmachen. Am besten irgendwo was Warmes.
Geil.
Ja.
Ja, ich komme vorbei.
Mit Ruf einer kleinen Karte und noch ein bisschen ein paar Sachen zu essen.
Ja.
Kleine Küche. Ja,
das würde ich machen. Du hast gesagt, du hast dein Fachabi nachgemacht. Was war so deine Richtung, als du gesagt hast, nee, Fußballprofi, das wird's nicht?
Ich habe mich tatsächlich bei der Polizei beworben. Hm. Aber auch mehr so, weil meine Mama gesagt hat, mach das. ich wusste wirklich überhaupt nicht, was ich mache. Deswegen, also für mich wäre wirklich die Optimallösung gewesen, Amerika-Stipendium. Das wäre da zu dem Zeitpunkt so mein Leben, so ein bisschen dieses American Lifestyle, sage ich mal. Das wäre so mein Leben gewesen. Und ja, zum Glück ist es nicht dazu gekommen, weil, glaube ich, sonst hätte mir das nicht so gut getan.
Ja, dann wärst du heute nicht verheiratet.
Das stimmt. Das, glaube ich, wäre dann nicht so.
Möglich.
So. Oder schon Papa.
Da bin ich auch jetzt so. Aber dann vielleicht anders.
Ja. Bist du schon Papa? Nee.
Ich bin jetzt seit 4 Monaten knapp Papa.
Oh, krass. Kann man ja noch gratulieren. Junge oder Mädchen?
Glückwunsch.
Dürfen wir das fragen?
Ein Junge.
Wie heißt der?
Pablo.
Pablo, schön. Cool. Ja.
Genau.
Pablo Lohwenger, cool.
Das, Pablo Nael Lohwenger, genau.
Das ist so eine sympathische, das wird immer sympathischer, die Runde hier.
Ja.
Geil.
Ja.
Aber ist das tatsächlich, also ein Café aufmachen, das ist ja immer ein bisschen eine Romantikvorstellung, muss ich sagen. Ich glaube, jeden, den ich kenne, der hat irgendwann mal einmal die Idee gehabt, boah, ich mache mal einen Café auf. Ich kenne auch jemanden tatsächlich, eine gute Freundin meiner Schwester, hat mal einen Café aufgemacht und hat das auch jahrelang betrieben und ist dann wirklich, hat dann das abgegeben. Das war total cool. Ich war da auch oft und es war echt schön. Aber die war halt durch nach ein paar Jahren. Ne? Also das gehört dann auch zur Wahrheit mit dazu. Ja. Ich kenne auch noch einen anderen Gastronomen, der das noch in einer deutlich größeren Kategorie macht, also einen wirklich sehr guten Betrieb in Dortmund führt.
Mhm.
Aber da siehst du halt echt, bleibt halt von der Romantik am Ende nicht viel übrig.
Ja. Also ich glaube, das
so ist wie Sebastian und ich uns das gerade vorgestellt haben.
Ich glaube, das ist wirklich eine Vorstellung, das stellt man sich sehr, sehr schön vor. Aber in der Familie von meiner Frau ist auch sind auch Gastrotätige und die sagen auch, das ist, mach's nicht, das ist die Hölle.
Ja.
Das ist wirklich ein Knochenjob. Und klar, ob man es dann am Ende so schön macht, wie es die Vorstellung ist, man macht da so ein bisschen als Familienbetrieb so ein schönes Café mit ein bisschen Kuchen, ein bisschen kleine Karte, alles ist schön, da kommen hier die Stammgäste und man trinkt mit denen Espresso, da entspannt.
Ja, genau.
Das ist es nicht.
Und das Geld kommt trotzdem rein, ne?
Genau. Das ist es definitiv nicht, aber so, das ist was ich mir vorstellen könnte, was mir Spaß machen würde. Diesen Kontakt mit Menschen, glaube ich, das mag ich schon gerne. Ob es das am Ende wird, ich wage es zu bezweifeln.
Am Ende muss sowas ja auch nicht die Endstation sein. Ne? Das kann ja auch mal eine Etappe sein, wo man sagt, das mache ich jetzt und danach mache ich was anderes. Gäb's für danach auch eine Idee? Also hast du noch was gelernt eigentlich außer Fußballprofi?
Nach meinem Fachabitur habe ich nichts mehr gelernt.
Mhm.
Aber ich würde gerne im Sport bleiben. Also das schon. Also ich finde, Sport ist schon was Schönes. Ob es dann unbedingt Fußball ist, das weiß ich nicht. Am Ende ist, glaube ich, Fußball ein sehr gut bezahlter, Branche, gerade hier in Deutschland, aber ich weiß auch nicht, ob es unbedingt in Deutschland bleiben muss, deswegen, ich würde schon gerne was im Bereich Gastro oder Sport machen, irgendwann mal.
Jetzt hätte ich gesagt, mach eine Sportsbar auf, hast du beides, aber ja.
Das stimmt, aber ich glaube, das ist nicht die Art von Klientel, die ich dann so bedienen möchte.
Klang auch nicht so tatsächlich. Ja, klang auch nicht. Allerdings, wenn du im Süden bist, dann musst du wahrscheinlich einen Fernseher haben und Fußball zeigen, da kommst du wahrscheinlich in den meisten Ländern nicht drum rum.
Das stimmt.
Ich sag mal, ich habe hier 2, 3 Konzepte in der Schublade liegen. Wir sprechen nochmal.
Okay, gut. Machen wir.
Seid ihr eigentlich mittlerweile in Köln? Seid ihr noch in Düsseldorf? Seid ihr, wo steckt ihr?
Wohnungstechnisch bin ich jetzt wieder in meiner, quasi in meinen ersten, wo ich meine ersten Schritte gemacht habe, in der Nähe von Bonn.
Ja.
Weil das Haus stand frei, das gehört Oma und Opa.
Ah, cool.
Und das stand frei und wir haben in Köln nichts gefunden. Mit Hund war unmöglich, was zu finden auf die Schnelle. Und dann habe ich gesagt, gehen wir erstmal hierhin. Und aus erstmal hierhin ist jetzt 1,5 Jahre geworden.
Nichts hält länger als ein Provisorium.
Genau. Richtig schön. Und dadurch ist der Weg ins, weil wir gerade bei Gastro waren, ins Coffice.
Richtig, da relativ bin ich kurz. Auch häufiger.
Ja. Und da kommen wir nämlich auf die Gastro, Jones, ne? Jones, Jakob und Max. Jones kommt auch aus Kleve.
Ich weiß, hat Jonas mir schon, also ja.
Er hat schon alles erzählt, die Connection.
Ja.
Ja, also ich sehe uns auf jeden Fall zukünftig im Coffice zusammensitzen.
Sehr gerne.
Und stechen das. Geil.
Eine Frage so als Mensch, der nie, ihr wart ja beide mehr im aktiven Fußballbusiness als ich. Also ohne jetzt einen Kontoauszug sehen zu wollen, wenn man so eine Karriere auch mit Profistationen bei Düsseldorf, bei Lautern hinlegt, arbeiten müsstest du danach aber noch?
100%. Also kann ich dir definitiv, ja.
Weil das ist ja auch immer so eine romantische Vorstellung, wo ich dann auch im Bekanntenkreis, im Verwandtenkreis, dann, wenn man über Fußball diskutiert, dann wird immer ganz schnell, kommt immer ganz schnell dieses, oh, die verdienen Millionen und die brauchen ja dann nichts mehr. Da sage ich immer, nee, rechnet das mal hoch. Also genau. Die Jungs haben, ich sag mal, die haben maximal 15 Jahre, in denen sie Geld verdienen können. Maximal. Ja. Und wenn du dann im Durchschnitt nimmst, werden die in diesen 15 Jahren nicht 10 Millionen Euro im Jahr verdienen, wenn du nicht ganz oben in der Bundesliga bist, sondern du wirst deutlich, deutlich, deutlich weniger verdienen. Und danach musst du entweder deine Schäfchen im Trockenen haben oder du musst halt arbeiten. Ja, und das ist ja auch so ein bisschen auch Sebastians und meine Idee gewesen bei diesem Podcast, dass wir eben genau dann in diese Zeit mal reinleuchten. Ne? Was macht man denn dann eigentlich?
Ach so, ich dachte, dass wir Multimillionäre werden, aber ja.
Ach so, das sowieso auch, ja. Aber unser Schneeballsystem hat noch nicht gegriffen.
Ja, ja. Nee, also klar, das ist natürlich, man denkt immer, Fußballprofi, ach, der verdient sich dumm und dämlich.
Ja, ja.
Ich kann mich bestimmt nicht beschweren. Mir geht's definitiv gerade gut. Ich kann für meine Familie da sein, ich kann schönen Urlaub machen und alles Mögliche, aber trotzdem muss ich gucken, was ich mit meinem Geld mache, dass ich das nicht dumm aus dem Fenster schmeiße. Natürlich hoffe ich, dass ich bin jetzt 26, dass ich irgendwie noch den einen oder anderen Step mache und nochmal wirklich gutes Geld verdiene. Das hoffe ich natürlich. Also dafür arbeite ich jeden Tag hart. Aber klar ist auch, man muss sich auf jeden Fall noch was im Hinterkopf überlegen, was man dann nach der Karriere macht. Und das kann auch nicht irgendwie ein Spaßprojekt sein, sondern es muss dann schon was Vernünftiges sein.
Macht man sich diese Gedanken mit 26 schon aktiv oder ist das eher etwas, was noch so im Hinterkopf ist, was dann etwas später aktiviert wird?
Ich
bin schon
so jemand, gerade jetzt mit Familie, ich mache mir dann schon manchmal, ja, in so einer schlaflosen Nacht mache ich mir meine Gedanken um meinen Kopf und leg mich davon links nach rechts und kann nicht richtig schlafen, weil ich mir dann schon meine Gedanken mache, weil ich auch ganz klar weiß, dass das halt irgendwann mal vorbei ist. In 10 Jahren circa, sage ich mal, plus minus ein paar Jahre. Dann kommt aber wieder ein stressiges Spiel, eine stressige englische Woche und man verschiebt das wieder so nach hinten. Deswegen ist es so immer so ein Kommen und Gehen von den Gedanken. Aber klar ist, natürlich suche ich schon nach Konzepten, nach Ideen, die mir Spaß machen, womit ich mich beschäftigen kann, womit ich dann irgendwann auch mal mein Geld verdienen kann.
Mit wem tauschst du dich da aus? Machst du das eher so mit dir selber aus dann oder suchst du noch deinen Weg, um den dann mit jemandem zu teilen? Oder hast du dann einen Berater, mit dem du schon dich da auch mal austauscht oder mit deiner Frau?
Ich hole mir eigentlich von breit her, hole ich mir Informationen. Also ich spreche mit meiner Frau viel, ich spreche mit meinem Berater viel, ich spreche mit meinem Schwager Jonas viel über viele Themen. Ich spreche mit der Familie von meiner Frau, die in der Gastro tätig sind. Mit denen spreche ich nach Ideen. Mit Freunden von mir spreche ich nach Ideen, was die machen, weil ich habe viele selbstständige Freunde, die mir da auch die ein oder anderen Sachen erzählen können aus ihrem Leben. Und ich probiere mir so viel wie möglich Informationen zu holen und schreibe alles auf meine Gedankenliste auf und gucke, was ich da für mich rausziehen kann, wo ich mich eventuell sehe, wo ich mich auf gar keinen Fall sehe und gucke da halt einfach, was passt.
Genau. Gute, sehr, sehr gute Punkte, total spannend.
Ja.
Ich habe doch nochmal eine Frage in die Vergangenheit, aber auch irgendwie in die Zukunft gerichtet, weil du bist jetzt Fußballer. Ich glaube, deine Familie bekommt das dann auch irgendwie mit, ne? Man steht dann schon so ein bisschen im Rampenlicht. Du bist aber auch selber dann so ein bisschen, also auch wenn du gesagt hast, ne, deine Eltern haben sich früh getrennt, bist ja trotzdem irgendwie so ein bisschen mit Rampenlicht auch aufgewachsen. Oder zumindest mit medialem Interesse. Macht das was? Also mit sich selber und dann aber auch jetzt vielleicht so mit deiner Family? Also wie ordnen die das so ein?
Also ja, also als Kind merkt man das gar nicht, habe ich das nie so mitbekommen. Aber halt auch aus dem Grund, weil ich halt grundsätzlich eigentlich nur bei meiner Mom war. Deswegen habe ich das bei meinem Dad dann bei den Wettkämpfen war immer so, ja gut, da wurde er halt angefeuert, da waren Kameras auf ihn gerichtet. Aber so wirklich wahrgenommen habe ich das nie, auch nie als nervig. Es wurde dann so, oder auch jetzt mittlerweile geht es, aber am Anfang meiner Karriere war es halt immer nur Lobingers Sohn, Lobingers Sohn, Lobingers Sohn, Sohn von, Sohn von. Das war halt wirklich so was mich ein bisschen
nervig.
Genau, was halt einfach wirklich nervig war.
Ja.
Und dann halt auch jetzt, wenn es jetzt immer noch kommt, ist es halt immer Sachen. Ich bin über den Tod von meinem Vater, das klingt jetzt hart, aber ich bin darüber nicht hinweg, aber ich kann mich
damit arrangieren.
Man hat es hier und da verarbeitet. Klar kommen immer Tage, an denen man es nicht so gut verarbeitet hat. Und es gibt gute, es gibt schlechte Tage. Wenn halt jetzt immer noch kommt, so und von, sind da das auch immer wieder Wunden, die aufgekratzt werden, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, das ist vielleicht zu viel, aber trotzdem erinnert es natürlich daran. Und man will natürlich nicht immer im Schatten stehen. Ich bin mega stolz darauf, was meine Mom geleistet hat, was mein Dad im Sport geleistet hat. Ich bin da mega stolz drauf. Ich trage mit Stolz und Ehre diesen Namen, diesen Nachnamen. Aber trotzdem will man natürlich sich auch seinen eigenen Weg irgendwo und seine eigene Karriere machen. Und deswegen ist das so ein Ding, was mich ein bisschen stört, dass man halt immer als Sohn von betitelt wird. Weil das ist man nicht nur. Das ist man auch, aber nicht nur.
Vollkommen, vollkommen richtige Aussage. Wir werden das mal breitreten, Jesko. Du wirst dafür sorgen. Das bestimmen wir jetzt einfach mal. Du wirst dafür sorgen, dass sich das zukünftig ändert.
Ja.
Jetzt festgelegt. Ja. Nee, ist einfach super interessant, trotzdem, ne? Weil jetzt bist du irgendwie in der Position des Rampenlichts, ne? Und mal ganz kurz vorweg auch für alle, die zuhören, wir haben vorher darüber gesprochen, ob das auch in Ordnung ist, über solche Themen zu sprechen. Nicht, dass sich jetzt Leute irgendwie wundern und sagen, was stellt er für Fragen da? Ne? Jetzt bist du so im Rampenlicht. Hast du das Gefühl, also das macht was mit deiner Family, oder man hat irgendwie das Gefühl, man muss das jetzt anders schützen, besonderer schützen? Ich glaube, Fußball ist dann doch nochmal ein bisschen mehr als Leichtathletik, würde ich sagen, oder anders zu betrachten einfach. Wie ist das so bei euch als Family?
Also da haben wir am Anfang des Podcasts drüber geredet, dass es da den einen oder anderen gibt, der auch mal einen bewirft oder beleidigt von den Zuschauern. Ich nenne sie nicht Fans, sondern Zuschauern. Ich probiere da wirklich eigentlich meine Familie so gut es geht rauszuhalten. Ich probiere alles Private privat zu halten, weil ich weiß, ich hatte auch schon ein paar Situationen in meiner Karriere oder Laufbahn, wo es nicht so positiv lief und man dann auch viel Hass, sag ich mal, abbekommen hat. Und für mich selber ist das einfach nicht schön. Und deswegen, ich kann das irgendwie noch verziehen, weil es ist meine Leistung, die dann bewertet wird, oder meine Person, die bewertet wird, aber darunter soll niemand anders leiden, der damit nichts zu tun hat. Und deswegen probiere ich da alle eigentlich rauszuhalten und das so privat wie möglich nur zu halten.
Tja, finde ich gut. Total. Ja. Total.
Boah, wir könnten noch ewig sprechen, ne?
Ja, voll. Ich liebe das. Vielleicht zwei, drei kleine Sachen noch so, ne? Sportlich jetzt Viktoria Köln, ne? Ich glaube, das haben auch viele so ein bisschen vielleicht als so einen kleinen Rückschritt betitelt, was ich auch irgendwie nicht so ganz fair finde, weil ich glaube, mein Empfinden, das war schon sehr bewusst, ne? Und jetzt kann man auch nichts anderes sagen, du performst ja aktuell. Was sind so für dich Ziele, Zukunft? Also einmal mit Viktoria, aber einmal auch für dich persönlich?
Ja, also für mich erstmal mit Viktoria. Wir haben letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt. Ich glaube, die beste der Viktoria-Vereinsgeschichte. Dazu habe ich 15 Tore gemacht in der Liga. Da ist mein persönliches Ziel erstmal, das zu toppen. Also sowohl die Punktzahl mit Viktoria, dass wir nochmal einen draufsetzen. Und ich halt mindestens 16 Tore schaffe dieses Jahr. Das sind so meine Ziele erstmal für diese Saison.
Wie viel hast du jetzt?
Ich habe jetzt 9. Genau, 9, noch 3 Spiele in der Hinrunde. Bis jetzt ist okay.
Da kommen wir hin.
Genau. Genau so. Und dann für die nahe Zukunft ist natürlich den nächsten Schritt wieder zu machen. Natürlich wieder eventuell in Deutschland halt eine Liga höher, oder halt auch, ich bin nicht geneigt, also abgeneigt, ins Ausland zu gehen. Eine interessante, spannende Liga. Aber das wäre natürlich was Schönes, wenn man sportlich wieder noch den nächsten Schritt nach oben, sag ich mal, gehen könnte. Das wäre was Schönes.
Was wäre so, auch so, man muss ja jetzt die Family immer so ein bisschen mit einbeziehen, ne? Was wäre auslandstechnisch so geile Station oder ein geiles Land, sag ich mal?
Ich stelle mir ein geiles Land zum Leben, stelle ich mir Italien vor. Einfach, weil ich die Kultur so cool finde. Also das Essen, das finde ich top. Aber gleichzeitig fände ich auch sowas irgendwo, wo es länger warm ist als in Deutschland. sowas wie Spanien, Portugal wäre natürlich auch, glaube ich, gerade mit für Kinder, glaube ich, was sehr Schönes, das mal zu sehen in jungem Alter, glaube ich, gibt es Schlimmeres, als das ein paar Jahre mitzunehmen. Aber wirklich, ich bin weltoffen. Also ich schreck vor nichts zurück eigentlich. Solange man sich da wohl und sicher fühlen kann, gerade meine Family komplett, und es einen Flughafen gibt, wo ich auch mal meine Mama und Schwester besuchen gehen kann, dann bin ich da eigentlich positiv gestimmt zu.
Welche Sprachen sprichst du?
Ich spreche Deutsch, Englisch, beides sehr, sehr gut. Und damit mit Englisch komme ich schon recht weit, aber ich bin auch offen, was Neues zu lernen. ja, halt so, ja, gebrochen Französisch und diese so ein bisschen viele türkische Freunde, so ein bisschen dieses ja, Restaurant-Türkisch, das ja, kann ich noch.
Komm mal, Abi.
Genau, sowas, aber dann hört es auch auf.
Geil. Ja, wir sind wirklich sehr gespannt und wie Jesko gerade gesagt hat, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitersprechen, es macht irgendwie super viel Spaß. Super, super interessante Einblicke.
Eine Frage, ich finde es immer doof, ja, andere über andere zu befragen, also jetzt mit dir über jemand anderen zu sprechen, aber du hast gesagt, du hast unter Sebastian Hoeneß trainiert, weil die Karriere finde ich hochinteressant und den Typen finde ich total gut. Ich mag den voll, wenn ich ihn reden höre. Das ist immer sehr klar, finde ich total gut. Hättest du ihm diese Karriere zugetraut?
Schwierig. Ich habe ihn halt kaum an Spieltagen erlebt. Mhm. Also es war das Trainerduo Sebastian Hoeneß und Matthias Jeisle.
Oh, also beide große Karriere gemacht, ja.
Deswegen war ein sehr interessantes Trainerduo.
Ja.
Das war dieses Jahr, wo ich Testspieler war, also wo ich nur Trainingstage mitgemacht habe und Testspiele. Und da fand ich beide als Menschen und gerade Sebastian fand ich als Menschen immer sehr korrekt und aufrichtig und ehrlich und haben mir nie das Gefühl gegeben, so, ja, irgendwie, dass ich mich schlecht gefühlt habe, sondern haben mich probiert, also immer ganz normal zu behandeln und muss sagen, also da kann ich mich nur positiv dran zurückerinnern.
Mhm.
Und mir war schon bewusst, dass das ein guter Trainer ist, dass er jetzt natürlich so, sage ich mal, ein Top-Trainer-Talent ist oder ein Top-Trainer in Deutschland ist, das hätte ich zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht erwartet, aber da habe ich auch, um ehrlich zu sein, gar nicht dran gedacht, in dem Alter.
Mhm. Aber das sind auch Sachen, das sind auch so, das kannst du ja auch auf jeden x-beliebigen Spieler aus dem NLZ irgendwie runterbrechen, ne? Also du hast so viele Talente dabei, dass dann wirklich einer so durchbricht und so eine Karriere hinstartet, das ist einer auf 1000 wahrscheinlich.
Ja.
Bei den meisten hätte man vorher dann.
Ja, da muss ich noch meine Lieblingsfrage stellen. Wer war der Beste, mit dem du je zusammengespielt hast? Das wäre auch
meine Frage gewesen.
Jetzt muss ich ja langsam schon fast Said El Mala sagen.
Ja, wenn der es ist, gerne. Ja.
Ich hoffe, wenn ihr mich in 5 Jahren die Frage stellt, dass ich dann sage, ganz klar Said El Mala, das hoffe ich. Jetzt muss ich sagen, es war sehr eklig, immer gegen Kevin Danso zu spielen im Training. Mhm. Sehr ekler, also der ist einfach ein Monster.
Auch in Düsseldorf habt ihr
genau,
gespielt. Düsseldorf.
Mhm. Genau. Dann muss ich sagen, Ao Tanaka, der war unglaublich mit bei. Der war unfassbar. Ja.
Die Ruhe, ne? Wahnsinn.
Das war
konntest du fast nicht pressen.
Das war Wahnsinn. Also die drei, sage ich, also Kevin Danso, Ao Tanaka und Said El Mala, das sind so meine Top 3.
Okay, gute Auswahl. Ao Tanaka habe ich auch bei Düsseldorf dann, weil ich ja auch da manchmal im Field war und ihn mir sehr genau angehört, habe ich auch immer gedacht, okay, wow, das ist genau so ein Mittelfeldspieler, den du in deiner Mannschaft einfach haben willst. Ne? Gib ihm den Ball, der hat die Ruhe, der hat den Blick.
Ja.
Guter Spieler.
Also er war wirklich sehr, sehr, der hatte immer eine richtige Entscheidung.
Wow. Jetzt brauchen wir noch ein Flutlichtgefühl der Woche, Sebastian, das ist immer dein Job.
Flutlichtgefühl der Woche, aber ich habe noch eine letzte unkonventionelle Frage. Unkonventionell, weil...
Was ist dein Lieblingseis? Nee.
Wir hatten wenig Vorbereitung, das war sehr spontan, deswegen konnten wir keine Community-Fragen vorher reinholen, aber eine Frage von uns oder von mir. Wenn dein Spielstil ein Tier wäre, welches Tier wäre es und warum?
Boah.
Ich hab grad überlegt, was meiner wäre.
Ein Nashorn.
Ein Nashorn?
Okay. Ja.
Stark, und warum?
Aus dem Grund, schon körperbetont, robust.
Mhm.
Aber man unterschätzt, dass die doch recht schnell sind, die Dinger. Und ja, keine halben Sachen machen. Also wenn sie dann mal die Lücke oder die Beute sehen, dann volle Attacke da drauf. Und ich glaube, das ist es. Nashorn. Das nehme ich. Das fällt mir gut.
Das ist eine sehr schöne gute Beschreibung dafür, so eine voll.
Ich war voll beim Horn die ganze Frage Zeit, aber egal.
Nee, Horn, das lassen wir weg einfach.
Ja, okay.
Lass mal weg.
Ja, gut.
Gut, dann haben wir noch unser Flutlichtgefühl der Woche.
Ja.
Wie immer nicht abgesprochen, weil wir uns nicht vorbereiten. Nein, kleiner Spaß. Unser Flutlichtgefühl der Woche. Die TSG aus Hoffenheim mit zuletzt in 5 Spielen ungeschlagen, die letzten Spiele, wo vor der Saison keiner mit gerechnet hätte. Wir hätten jetzt überlegen können, nehmen wir Gladbach mit dem aktuellen Aufstieg, dass sie da unten wieder rauskommen, nehmen wir Hoffenheim. Aber ich finde Hoffenheim dann nochmal ein bisschen imponierender, was sie da aktuell spielen mit Christian Ilzer als Trainer. Das ist schon eine gute Kunst.
Ein bisschen das Gegenbeispiel zu zum Beispiel Augsburg oder auch Leverkusen, ne? Wenn du
ja.
Traineridee sagst, du, wir glauben an dich, zieh das durch, weil der hatte ja echt Probleme in der vergangenen Nein. Saison. Das war eine knappe Kiste hinten raus, ne, bei denen, ob die da nicht doch noch irgendwie abgehen.
Ja.
Und dann sagen die aber, wir glauben an dich und dann entwickelst du was, wenn du, aber du musst das eben spüren, im Verein auch. Und du musst gute Leute im Verein haben, die das spüren, dass das funktioniert.
Ne?
Weil wenn da einer das Wasser nicht halten kann im Verein und sagt, nee, komm, und das geht ja in Hoffenheim in letzter Zeit relativ schnell, dass da einer kommt und alle rausschmeißt,
ja.
dann hast du halt ein Problem. Aber wenn du da in den richtigen Momenten gute Leute hast, die dann sagen, nee, wir sehen das, und ich denke, da kommt dann auch Feedback aus der Mannschaft. Ne? Also wenn ich Sportdirektor wäre, dann hätte ich aber versucht, einen relativ engen Draht zur Mannschaft zu haben, um genau da dann auch das Ohr dran zu haben, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert.
Voll, aber dementsprechend umso imponierender.
Ja.
Daher unser Flutlichtgefühl der Woche auf internationalem Kurs, aktuell auf dem Europa-League-Platz, ne? Aber mit Reichweite Champions League. Dortmund strauchelt, vielleicht packt man sich da. Ich hoffe, dass sie die Konstanz behalten, die sie gerade haben. Wenn ja, dann wäre es für den Fußball, nicht für die Vereinshistorie, aber für den Fußball an sich, so wie sie es aktuell machen, schon sehr schön. Gut für die Bundesliga. So.
Das soll es
gewesen sein, wa? Ja, vielen, vielen Dank,
Tiger. Super, super interessant.
Sehr, sehr gerne.
Auch mal weg von diesen statischen Fußballer-Interviews, das ist ja auch das, was wir hier gerne machen möchten,
ja.
Und nicht über das, was immer ist, sprechen, sondern das, was halt auch so ein bisschen daneben herläuft, fand ich mega interessant. Vielen Dank. Auch, dass du dich so dann bei uns sozusagen ein bisschen geöffnet hast, finde ich ganz toll, super sympathisch. Danke für deinen Besuch.
Mega. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
Hat mir
mega, mega Spaß gemacht, hier zu sein. Danke.
Geil. Folgentitel. Tiger King. Das ist mir schon eingefallen. Unser Nashorn Tiger.
Ticken ist das, ne?
Auch gut.
Tiger das Nashorn.
Ja. Tiger.
Müssen wir uns gleich
mal was einfallen lassen.
Tekken ist auch.
Tekken, das ist, da gibt's den. Nee, der heißt.
Bei Tiger King war ich bei diesem völlig Verrückten aus den USA, der in einer Corona-Zeit mit seiner Doku. Nee,
das habe ich nicht gesehen. Das ging völlig an mir vorbei. Aber ich krieg doch bei Tekken gibt es doch so einen Charakter. Aber das recherchiere ich jetzt hart nach.
Gut.
Hinterher.
Gut.
Folgentitel machen wir gleich im Anschluss.
Ja.
Vielen, vielen Dank. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Geil, dass du da warst. Wir werden uns mit Sicherheit noch in Köln sehen. Ich rufe gleich den Dudu noch an, wenn er noch nicht schläft, und wir sehen uns im Coffice.
Ja, sehr gut. Mit dem war ich heute noch unterwegs. Dudu.
Witzig.
Ja,
treffe ich auch immer hier bei Gumo um die Ecke bei mir.
Ja.
Sehr gut.
Da seine tägliche Acai Bowl.
Der Mann lebt gut. Was haben wir diese Woche noch? DFB-Pokal, Jesko, bist du in Dortmund morgen?
Ja, aber nicht beim Spiel, tatsächlich.
Ja.
Also ich mache ein bisschen Vorberichterstattung und dann schaue ich mir das Spiel auf der Couch an. Mal ausnahmsweise.
Dann haben wir ein bisschen DFB-Pokal, da schauen wir dann nächste Woche drauf und das Bundesliga-Wochenende, was kommt. Und dann würde ich sagen, boah, spät.
Dortmund gegen Hoffenheim übrigens.
Stimmt.
Ja.
Ich wollte gerade fragen, was macht ihr jetzt noch? Aber ich glaube, wir gehen alle schlafen. Ne?
Korrekt. Ich auf jeden Fall.
Männer,
korrekt. Gute Nacht.
Tiger, schön, dass du da warst.
Danke, hat mich sehr gefreut. Und dann wünsche ich euch auch ein gutes Nächtle. Ne?
Ebenso, alles Gute, auch beruflich, euch beiden. Kuss, Kuss.
Ciao. Danke.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.